Einen schönen guten Abend. Wir fangen an. Wir wollen singen, Gott loben und preisen, Zeit nehmen für die Gegenwart Gottes und die Gnade Gottes suchen. Die Gnade, die mich führte aus jenem finsteren Land, aus Sünde, Satans Macht, Vermessenheit und Stolz und so weiter. Ich rühme die Gnade. Wir stehen auf. Lieber Vater, ich danke dir heute für die Gnade, die du uns schenkst in dieser Abendstunde. Wir wollen dich loben und preisen und anbeten. Gelobt sei dein Name, Herr. Amen. Dir sind deine Sünden vergeben. Deine Gebrechen sind geheilt. Du bist befreit von Tod und Teufel. Halleluja. Vater, ich danke dir für die Erlösung, für die Gnade, für das Wunder von Golgatha. Oh, Halleluja, wir leben in der Zeit nach Ostern. Unser Heiland hat dem Tod die Macht genommen. Ich preise dich, Herr Jesus. Oh, ich rühme dich heute, ganz besonders in dieser Stunde. Preis Gott, ich will dich loben, ich möchte dir danken, ich möchte dich preisen, oh Gott. Halleluja, du manifestierst und offenbarst dich in unserer Mitte. Gerade jetzt als der Lebendige, der Auferstandene, dem der alle Gewalt ist gegeben, im Himmel und auf Erden. Ich preise dich, Gott. Halleluja. Lass uns weiter singen. Gott, er verlässt einen nicht. Gott ist treu. Lass uns Platz nehmen. Das sind Evangeliumslieder. Das sind Botschaften in diesen Liedern. Eigentlich müsste ich heute Abend nicht mehr predigen. Wir haben alles schon besungen. Die ganze Botschaft, die da drin ist. Ich möchte ganz kurz hinweisen auf die nächsten Veranstaltungen, die hier im Hause stattfinden. Wir gehen auf Ostern zu. Am Palmsonntag, wenn du unterwegs bist, brich irgendwo ein Zweigle ab. Das ist so schön. Ich war mal in Italien, in der tiefsten Toskana, und es war so schön. Da gehen die Leute mit Zweigen in die Kirche. Und wir wollen einfach mal den Herrn begrüßen, dem Herrn zuwinken. Weißt du, das klingt töricht. Und die Weisen und die Klugen haben gesagt, verbiet's doch deinen Jüngern, Zweige abzubrechen, Kleider auf den Weg zu legen und so den König aller Könige zu empfangen. Siehe, dein König kommt zu dir. Der Herr will zu dir kommen und bringe irgendeinen kleinen Gruß für den Herrn Jesus am Sonntag. So, heute Abend lade ich dich ein zu den nächsten Veranstaltungen. Am Samstag, also morgen, ist das Thema, die Welt wird von der Furcht regiert. Eigentlich sieht es alles so optimistisch und zuversichtlich aus, jetzt nach G20-Treffen und alles, was so drumherum passierte. Aber doch, die Angst steckt den Leuten tief in den Knochen. Arbeitslosigkeit, was kommt auf uns zu? Am Sonntag früh wird das Thema sein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also denk, bring irgendwo ein Zweigchen mit. Also einfach, um segnen zu lassen, den Segen mit nach Hause zu nehmen, auch wenn es nur ein Blättchen ist, so ein frisches Blatt. Weißt du, für Noah war was Großartiges, als die Taube zurückkam, hat er einen Ölzweig dabei gehabt. Das war für Noah was Gewaltiges. Jetzt ist neue Zeit. Jetzt ist etwas Neues angebrochen. Jetzt ist die Flut zurückgegangen. Jetzt ist das Elend zurückgegangen. Und vielleicht, und das ist in manchen Gegenden, also in Bayern war das auch so, wo ich also zeitlang gelebt habe, dass dieser Zweig hängt dann irgendwo, ist irgendwo aufgehängt. Erinnerung, Gott hat mich nicht vergessen. So ein Zweiglein. Gott liebt mich. Einfach nur ein Zeichen der Liebe Gottes. Okay, dann möchte ich noch hinweisen, einige Leute, die nicht da waren, die haben was verpasst. Der Film war sehr gut. Also der Film über die Entrückung, diese Kombination, diese zwei Teile. Der zweite Teil, der letzte Flug zurück. Dieser Film ist da, sogar günstiger, als wie ich es bekommen habe. Also als DVD, das kannst du kaufen am Büchertisch und zu Hause angucken, weiterschenken. Vielleicht auch suchst du ein gutes Ostergeschenk und möchtest missionieren. Es ist also wirklich gut. Und die, die da waren, die sind begeistert gewesen, die sind angesprochen worden und die möchten es noch einmal sehen. Also schau dir dieses Video an oder lass dir schenken, wenn du Geburtstag hast, sagst, ich möchte das Video haben. Also du wirst erstaunt sein. Und das ist ganz so unterschwellig, wie man missioniert. Es hört sich wie ein Krimi an, aber es ist eine wahre Geschichte. Wahre Missionsgeschichte aus, sagen wir mal schnell, Kolumbien. Ja, aus Kolumbien. Also eine wahre Missionsgeschichte aus Kolumbien. Wenn du einen DVD-Player zu Hause hast, und die meisten haben das irgendwie, kannst du im Fernsehen angucken, sind Bilder und ein gutes Thema. Also bestell das oder hol es bei unserer Schwester. Und wenn du es also noch nicht, also noch damit missionieren möchtest, du kannst es also einfach nutzen, diese Zeit der Missionierung und weiterschenken. Du hast vielleicht irgendjemanden, den du lieb hast und sagst, den möchte ich auch bekehren.
Also es wird so unterschwellig die Botschaft des Evangeliums gebracht. Wie kommt ein Mensch zum Glauben? Wie bekehrt sich einer? Und manche Burschen sind hartgesotten, bekehren sich nicht so leicht. Aber du siehst, der kam zum Glauben an den Herrn Jesus auch. Dann möchte ich hinweisen auf die Karwoche. Karwoche, stille Woche, ruhige Woche, wie man das auch immer nennen möchte. Ist egal, wir halten uns da nicht so den Namen auf, sondern es wird eine ganz spannende, interessante Woche sein. Am Mittwoch sowieso ein gutes Thema, löst dich von dem Kontrollgeist. Donnerstag, nur für die, die wollen. Die anderen sollen zu Hause bleiben und ins Bett gehen oder was sonst machen wollen. Fußwaschung. Ein besonderer Gottesdienst der Fußwaschung. Wenn der Papst 70 Leuten am grünen Donnerstag die Füße waschen kann, können wir auch uns einander die Füße waschen. Also, und das ist eine Tradition, eine gute Tradition des Dienens. Kopf waschen, das kann jeder. Und einen so zusammenstauchen und Leviten verlesen, aber die Füße waschen. Wir wollen mal sehen, ob wir dienen können. Weißt du, und bevor du draußen da jemand auf der Straße Schuhe putzt und Füße wäscht, manche sind da ein bisschen zu überspannt, fang mal in der Gemeinde, deinem Bruder, deiner Schwester zu dienen. Eine gute Möglichkeit. Und wenn du fragst, was ist das? Ich will das gar nicht groß erklären, lies Johannes 13. Da steht alles schwarz auf weiß. Und Jesus sagt, ein Beispiel hab ich gegeben, wenn selig seid ihr, so ihr tut's, wie ich es getan habe. Also wenn du von deiner Seligkeit ein Stückchen haben möchtest, tu das und setz das ein. Dann wird am Karfreitag ein Gottesdienst sein um 10 Uhr morgens, da werden wir auch Abendmahl haben, wir werden auch nächsten Sonntag Abendmahl haben, wie wir also zweimal haben, das macht nichts, also das schadet nicht, im Gegenteil, es ist nur zum Vorteil für uns. Und eigentlich habe ich hier hingeschrieben, am Karfreitag abends 19 Uhr kein Gottesdienst, aber weißt du, wir sind ja fleißige Menschen. Und wir lieben den Herrn durch und durch. Und da werde ich den Film Die Passion zeigen, Leiden Christi, was er für dich tat. Und ich möchte einfach einladen, guck und das, schau das an, damit kannst du Karfreitag anders begehen, als nur irgendwie mit welchem Ausflug. Und du kannst gut auch abschließen hier, das tat er für dich. Du sollst dir verinnerlichen, was hat der Heiland für dich getan. Und das ist alles nur gespielt. Er hat noch viel mehr erduldet. Er, der von keiner Sünde wusste, ist dir und mir und uns zur Sünde gemacht. Weißt du, dann brennst du ganz anders für den Heiland, wenn du das alles gesehen hast. Und dann, wie gesagt, Oster, der Samstag, die weltweite Dunkelheit ist das Thema. Der stieg hinab an den untersten Örter der Unterwelt. Und dann am Sonntag früh, der Herr ist wirklich auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und so begrüßen wir uns. Und das schließt dieser Kreis des Leidens Jesu. Das war die wichtigste Woche im Leben Jesu. Die 30 Jahre oder 33 Jahre sind unbedeutend. Die sind so oder so vorbeigegangen. Die 3 Jahre seines Lehrens ist auch so eine Nebensache, eigentlich nicht viel in den Evangelien. Die Evangelien konzentrieren sich sehr stark auf die Woche seiner Leiden. Denn das ist unsere Erlösung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das auch begreifen. Heute ist mein Thema, du brauchst das Eingreifen Gottes. Ich weiß nicht, wer das braucht heute, aber bestimmt ist ein oder andere, der Gottes Eingreifen braucht. Der Teufel greift nach uns und grapscht und versucht sich unser zu bemächtigen. Aber ich brauche das Eingreifen Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Plötzlich übernimmt er das Steuer und plötzlich lenkt er deinen Wagen und plötzlich bringt er dich wieder auf die Spur. Du brauchst ein Eingreifen Gottes, irgendwo in deiner Gesundheit, irgendwo in deiner Situation, ganz besonders in diesen schwierigen Zeiten. So viele Menschen brauchen das Eingreifen Gottes, denn wir gehen einer schwierigen Zeit entgegen. Herr, wenn du nicht hier gewesen wärst, ich denke nur an die Jünger bei der Überfahrt, die wären alle ersoffen, auf Deutsch gesagt. Die hätten es nicht überlebt. Und ich bin erstaunt, ich bin entsetzt. Lieber Bruder Petrus, kannst du nicht schwimmen? Weil nur vom See genitzelt. Eigentlich, wenn du dich ein bisschen anstrengst, du könntest über diesen Teich rüberschwimmen. Ist eigentlich nur ein Teich, das ist ja nicht Mittelmeer. Ist nicht der Atlantische Ozean. Manche haben den Atlantischen Ozean überlebt, aber Ärmelkanal durchgeschwommen. Petrus, wo bist du eigentlich? Aber du siehst, wenn der Teufel wütet, dann kannst du sogar in einer Pfütze untergehen. In einem Tümpel ertrinken und so weiter. Und du brauchst das Eingreifen Gottes in dieser Welt. Dir kann nur Gott helfen. Oder jemand kam hier auch in unserer Gemeinde zum Glauben. Jemand, die unterhalten sich und die Frau ist so nervös und heult und plärrt und. Und dann sagt die Nachbarin, hören Sie, Ihnen kann nur einer helfen. Wie bitte? Ja, wer? Ja, Ihnen kann nur einer helfen. Sagen Sie doch endlich mal, wer kann mir helfen? Und dann hat die Frau wohl oder übel danach herausgerückt, Jesus, die wollte ja nicht gleich missionieren und bekehren. Weißt du, wenn du von Jesus redest, dann gehen bei den meisten Leuten Jalousie runter. Aber, und trotzdem kam sie zum Glauben. Dir kann nur einer helfen, Jesus. Du brauchst das Eingreifen Gottes. Weißt du, manchmal hilft nur ein Wunder. Ein Engel. Etwas Außergewöhnliches. Weißt du, wo du gar nicht erwartet hast. Das ist ein Eingreifen Gottes, etwas Übernatürliches. Und Wunder und Zeichen sind immer, worauf wir nicht gefasst sind, was wir nicht machen können, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Also für so 5000 Leute, wir haben kein Brot. Herr, wir brauchen hier ein Wunder. Also nur durch ein Wunder können wir auch überleben. Und Jesus kam. Und das ist das, was Jesus eigentlich will. Er will Wunder und Zeichen wirken. Und er kam, den Willen Gottes zu tun. Er kam, Wunder zu wirken und einfach das zu tun, was Gott vorhatte, nämlich den Menschen zu erlösen aus dem ganzen Schlamassel. Und du kannst nur durch ein Wunder erlöst werden. Du kannst dich nicht an deinem Schopf nehmen und dich aus der Grube rausziehen. Probier's mal. Genauso wenig kannst du dich an deine Schnürsenkel nehmen und dich hochziehen. Du brauchst eine andere Kraft. Du brauchst Hilfe von woanders. Und dir kann auch niemand sagen, was bei dir nicht stimmt, weil nur der andere weiß und sieht, was bei dir nicht stimmt oder stimmt. Gott greift ein, wenn wir seinen Willen tun und in seinem Willen sind. Oder Gott lässt uns fallen, wenn wir aus seinem Willen fallen. Ist alles drin. Gott greift für seine Auserwählten auf jeden Fall ein und er sagt, um der Auserwählten willen, in seinem Wort steht es, wird die Zeit verkürzt werden. Also Gott greift ein, gerade in der letzten Zeit, in der Endzeit, wenn es so prügeldick kommt, dass kaum einer mehr selig wird, dass kaum einer mehr durchkommt von dem Stress und was es auch ist. Auch, es muss gar nicht die Endzeit sein. Weißt du, wenn du älter wirst, wenn du nicht mehr so kannst, wie du gerne möchtest, und das ist die Zeit, wo du mit Gottes Eingreifen rechnen kannst und darfst. Du musst nicht warten, bis, was weiß ich, der Antichrist da ist, der falsche Prophet da ist und der Teufel da ist und der Drache da ist. Nein, das passiert, indem wir älter werden, schwächer werden, gebrechlicher werden, ärmer werden, arbeitslos werden oder elender werden. Gott will eingreifen, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, wenn es nicht schneller geht. Sonst würden die Feinde des Volkes Gottes siegen. Aber Gott will für uns kämpfen und er will einfach, dass du still bist und ruhig bist und abwartest, was kommt jetzt. Er segnet uns, wenn wir ihm dienen und gefallen, wenn das Wohlgefallen Gottes auf unserem Leben ruht, wenn wir unsere Bestimmung erfüllen. Die meisten Leute haben nur Probleme, weil sie ihre Bestimmung nicht erfüllen. Die sind ganz was anderes als das, was sie sein sollten. Weißt du, die möchten Dosenöffner sein, derweil sind sie nur Kugelschreiber. Sie sind nicht das in ihrer Bestimmung, in ihrer Berufung, in ihrer Erwählung, wozu Gott sie berufen hat, jemand anders. Wenn wir was anderes tun, als was Gott uns befohlen hat, wir haben Probleme. Wir sind aus der Gnade Gottes. Gott sagt, na gut, wenn du das willst, mach das. Das ist ja dein Bier, dein Problem. Immer wenn die Israeliten Gott nicht gehorchten, kamen die Räuber und die Diebe. Wurden sie ausgeraubt, ausgeplündert, die Ernte zerstört, wurden sie gedemütigt, immer wenn sie nicht im Willen Gottes waren, immer wenn sie fremden Göttern nachliefen. Und für uns ist Gottes Handeln und Gottes Eingreifen so ein Barometer für unser Leben, sowohl positiv als auch negativ. Also ich meine für beides, nicht nur positiv die Wunder Gottes, sondern auch wenn Gott seine Hand zurückzieht, wenn alles daneben geht, wenn alles zugrunde gerichtet wird. Fließt der Segen, dann ist Gott für uns. Fließt der Segen nicht und ist rückläufig, dann ist Gott nicht mit uns. Und wenn Gott mit uns nicht mehr redet, unsere Gebete nicht mehr beantwortet, dann ist Gott nicht mehr mit uns. Oder er hat was anderes mit uns im Augenblick vor. Beantwortet er unsere Gebete, dann ist es gut. Haben wir Frieden, dann ist es gut. Gedeiht alles, das ist auch gut. Also wenn das positiv, dann wissen wir, Gott ist noch mit uns. Wenn aber nicht, dann müssen wir uns ernsthaft fragen, was ist mit uns los? Da müssen wir kritisch untersuchen, zum Arzt oder was weiß ich, unter die Lupe nehmen, Röntgenapparat und fragen, Herr, was ist mit mir los, warum passiert nicht? Vielleicht brauche ich Kurskorrekturen, vielleicht muss Gott uns erforschen und prüfen und dann uns auf den richtigen Weg wiederbringen, zu unserer Bestimmung zurück. Vielleicht müssen wir uns fragen, wo haben wir nicht richtig aufgepasst, nicht richtig zugehört, wenn der Segen nicht mehr so fließt? Was ist vorher passiert, bevor die Probleme kamen, bevor es so schlimm wurde, bevor es uns umgehauen hat, bevor wir bankrott gegangen sind? Wir sollten uns ernsthaft fragen, was läuft in unserem Leben schief? Sind wir noch im Willen Gottes oder nicht, wenn Dinge passieren? Viele haben ein ernsthaftes Problem, wenn bei ihnen nichts mehr passiert. Das ist auch so eine Sache. Es passiert nicht das Gegenteil, also eine negative Sache, sondern es passiert nichts. Es ist alles still und ruhig. Da muss man sich auch fragen, was ist jetzt? Wir haben Phasen in unserem Leben und wir müssen mit den Phasen unseres Lebens mitgehen und mit Gott Schritt halten. Was passiert, wenn nichts passiert? Und viele Leute haben einfach Probleme, sie haben keine Freude mehr, keine Lust mehr, keine Begeisterung mehr, alles stagniert. Und fragen, was ist mit mir los? Und dann muss man fragen, wo habe ich versagt, wo habe ich nachgelassen in meinem Gebetsleben, wo habe ich meinen Altar zerstört, wo höre ich nicht mehr auf die Stimme Gottes, wo ist kein Öl mehr in der Lampe, wo, wenn die Lampe erlöscht und verlöscht. Viele Menschen wundern sich, dass sie nervlich zugrunde gehen, kein Licht am Ende des Tunnels sehen, dass ihnen mehr und mehr die Dinge so davon schwimmen, das Geld und was sie gewonnen haben, unter die Hände zerrinnt. Wir müssen uns fragen, was ist mit uns los, wenn der Segen Gottes nicht mehr so mitmacht, wenn die Midianiter, die Philister kommen und die Räuber, die Diebe kommen. Wir müssen uns fragen, wenn es nicht mehr so läuft. Viele Leute machen dann das Falsche, anstatt in sich zu kehren, hauen sie um sich. Ist das Falsche. Oder dann fangen sie an zu rennen von Gemeinde zu Gemeinde, von Konferenz zu Konferenz, von Prediger zu Prediger und dann landen sie schließlich letztendlich in die Klapsmühle. Und dort werden sie schön gedroschen und gemahlen. Und dann kommen sie wieder zu sich. Es ist eine schreckliche Tragödie, wenn Gott nicht mehr in unserem Leben wirkt, wie er wirken möchte, sondern dass der Teufel anfängt zu wirken. Immer, der Feind wütet immer dann, wenn wir nicht im Willen Gottes sind. Da kann man sagen, was man will. Hier in Berlin in einer Gemeinde, da ist für 100.000 Euro die ganze Tonanlage geklaut worden. Die Computer und alles drum und dran. Weißt du, da frage ich mich, Mensch, was ist da passiert? Was ist da los gewesen? Warum hat Gott zugelassen, wenn er doch der Schutz und Schild und Schirm und so weiter ist? Warum lässt Gott zu, dass so teuer, so viel, so 100.000 Euro sind 100.000 Euro und die geklaut werden von Dieben und so weiter. Man hat das frisch gebaut, das frisch eingerichtet. Die ganze Anbetung geklaut, dass man sagt dann, Leute, bringt nächsten Sonntag oder bringt eure Instrumente, eure Gitarren mit. Das ganze System geklaut. Ja, letztendlich ist der Glaube geklaut worden. Wenn du das so siehst, also praktisch das hat man aufgebaut, im Glauben zusammengetragen, alles geplant und was da alles passiert, die Vision ist gestohlen worden, die ganze Kraft, Power, der Lobpreis Gottes. Was ist da dran? Wir sollten uns immer fragen, ernsthaft fragen, wenn Dinge passieren, die nicht passieren sollten, die nicht normal sind. Alles, was nicht normal ist, ist entweder von Gott oder vom Teufel. Alles, was nicht normal ist. Wenn Segen da ist, wenn es fließt, ist auch nicht normal. Ist auch von Gott. Und wenn es nicht fließt und stagniert, und nicht, ist auch nicht normal. Also dieser normale Fortschritt sollte da sein. Gott redet durch Positives oder Negatives, entweder oder, durch Vorteile oder Nachteile. Er redet, wenn was da ist und er redet auch, wenn nichts da ist. Auch das ist eine Sprache Gottes. Und wir sollten das Reden Gottes verstehen, wenn Gott sich zurückzieht oder wenn Gott uns vorpirscht. Gottes Rede ist immer, wenn es irgendwie übernatürlich ist, über unser Vermögen hinausgeht. Und wenn wir überfordert werden, dann müssen wir auch fragen, wenn Leute ausbrennen, und ich kann nicht akzeptieren, dass Christen ausbrennen, denn wenn du voll Heiligen Geistes bist, kannst nicht ausbrennen. Wenn du richtig mit Gott wandelst und das tust, was er dir gesagt hat, kannst nicht ausbrennen. Da brauchst du auch kein Sabbatjahr und kein, da brauchst du gar nichts. Du wandelst mit Gott, Henoch wandelte mit Gott und die Zeit war gottlos in seiner Umgebung und er hat das alles überlebt und musste nicht die Sintflut mitmachen. Gott hat ihn vorher weggenommen. Also, wenn du mit Gott lebst, aber die meisten leben nicht mit Gott. Ich habe am Mittwoch diese Schnapsidee gehabt, 5 von 5.000. Da können 5.000 Leute im Gottesdienst sein und nur 5 sind richtig dabei mit dem Herzen. Oder können 50.000 sein und nur 5 dabei. Ich denke nur 2 Millionen und 2 haben nur das Ziel erreicht, aus Ägypten bis ins gelobte Land, Josua und Kaleb. Und mindestens 2 Millionen sind rausgemarschiert aus Ägypten, sind befreit worden, haben so viel Wunder und Zeichen gesehen. Und nur 2 haben das Ziel erreicht. Und da frage ich mich, wo sind die anderen? Du musst dich immer wieder fragen, wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht. Entweder, ob du bestohlen wirst oder gesegnet wirst. Du musst dich immer fragen, bin ich noch richtig? Bin ich noch richtig? Wenn du beschenkt wirst, Muss ich auch fragen, bin ich noch richtig? Weißt du, manchmal ist auch der Teufel, der gibt dir und dann holt er mit der anderen Hand und kassiert es. Also, du musst immer wieder prüfen, von wem und woher kommt was. Prüfe die Geister. Wenn man sich so fragt, habe ich das auch wirklich verdient? Und womit habe ich das verdient? Eigentlich können wir die Gnade Gottes nicht verdienen. Wir haben ja gesungen, alles, was ich bin, alles, was ich habe, ist alles Gnade. Alles ist Gnade, was ich habe und dergleichen. Gott redet, wenn Dinge um uns herum passieren. Und Gott redet auch, wenn um uns Dinge nicht passieren oder nicht so passieren, wie wir es erträumt und erdacht haben. Und man muss mal fragen, was ist es? Und manchmal kann es auch ja, sehr heilsam sein. Ich denke, plötzlich kommst du in den Knast, plötzlich kommst du nach Ägypten als Sklave, plötzlich wirst du ins Gefängnis gesteckt, plötzlich wirst du vergessen. Und du fragst, was ist mit mir los? Gott hat auch andere Gedanken. Und jetzt heißt es, im Zentrum seines Willens zu sein. Deine Wege sind nicht Gottes Wege. Deine Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, und das ist zu wachen, aufzupassen, nicht zu sündigen. Jetzt auch, wenn es negative Dinge um dich herum passieren, dass du nicht rebellierst, Gott greift ein. Gott, warum? Warum machst du mich schwach? Warum machst du mich krank? Warum machst du mich arm? Warum lässt du mich ausrauben? Warum lässt du mich abbrennen? Und wir haben so viele herrliche Lieder. Ich bin froh, dass Peter auch die alten Lieder ab und zu mal nimmt. Und dieses schöne Lied, dass ich 1000 Zungen hätte, ist im 30-jährigen Krieg entstanden. Und dieses Lied entstand, als das Haus bis auf die Fundamente niederbrannte. Und dieser Mann schrieb, dass ich 1000 Zungen hätte. Weißt du, das musst du gelernt haben. In den Notzeiten Gott zu loben und zu preisen. Dich nicht abhalten zu lassen, es ist Krieg. Und alles aus der Hand Gottes nehmen, das Gute wie das Schlechte. Und fragen, Herr, was hast du mir damit zu sagen? Und ich habe diese Tage auch gesagt, glaube ich am Sonntag, war das Thema, die Gott lieben, nur denen. Und die nach dem Vorsatz berufen sind. Und nur bei denen dienen alle Dinge zum Besten. Nur die Gott lieben. Die anderen, das ist nicht diskutabel. Und vergiss es auch. Und das alles, was um den Willen Jesu und im Namen Jesu und wegen Jesus geschieht. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, zu wachen, nicht zu sündigen, sauber zu leben. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben, demütig zu sein, sich nicht anzugeben. Unser Haus, guck mal, was wir für einen Prachttempel gebaut haben, eine tolle Anlage für 100.000 Euro, das ist doch Vermögen, halbe Eigentumswohnung. Aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und was macht er bei den anderen? Gott segnet die Treue. Ihr habt diese Woche einen Brief bekommen aus Kapstadt, Südafrika. Folgenden Bericht von einer jungen Frau, einer zerbrochenen Frau. Diese junge Frau arbeitet in einer Kompanie, war glücklich verheiratet und hatte eine Tochter. Und dann kriegt sie nach, diese Geschichte, was passiert ist, liegt etwa 5 Jahre zurück, da kriegt sie plötzlich einen Anruf von ihrem alten, ehemaligen Freund, mit dem sie zusammen lebte. Und sagte, du, hör mal, können wir uns nicht mal ein paar schöne Tage machen? Sie war nicht Christin in der Zeit. Und dann vereinbaren sie einen Flug 2 Stunden weg von Kapstadt, treffen sich am Strand, im Hotel, ein paar schöne Stunden. Und dann beim Wegfliegen, die haben also 6 zusammen auch gehabt, obwohl sie 2 getrennte Zimmer haben, aber der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Haben 6 miteinander gehabt und dann sagt er, ihr alter ehemaliger Freund, sagte, du, horch, ich muss dir was mitteilen, ich habe AIDS. Und da bricht für diese junge Frau eine Welt zusammen. Und dann sagt sie, warum hast du mir das angetan? Dann sagt er, ich habe nicht aushalten können zu hören und zu wissen, dass du glücklich verheiratet bist, dass bei dir alles so klappt. Praktisch bewusst angesteckt, bewusst ruiniert. Und jetzt, diese Dinge haben die Frau dann zum Herrn Jesus gebracht, zum Gebet und bittet einfach um Gebet. Aber das ist die Situation. So ist der Teufel. So ist der Teufel. Ruiniert Menschen, zerstört Menschen. Gewiss schreibt sie, ich versuche noch damit zu leben, mich damit abzufinden. Mein Partner hat mir vergeben. Aber ich weiß, ich bin angesteckt. nur damit sich einer an einem Recht und siehst so scheinheilig. Du solltest aufpassen, wenn Leute scheinheilig auf dich zukommen und irgendwelche scheinheilige Angebote machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage, aber das hat mich bewegt, diese Tage, wo ich das bekommen habe. Ich habe darüber nachgedacht, guck mal, so ist der Teufel. So verderbt, verführt. Wo der Herr das Haus nicht baut, wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst, arbeiten alle umsonst. Und warum mit unserem Volk vielleicht bergab geht, ist, weil Gott nicht mitmacht. Und du sagst ja, wir haben ja christliche Partei. Die Schwarzen regieren. Wir haben Kirchen und so weiter. Aber kann Gott uns helfen? Sind wir bereit für Gottes Hilfe? Gott kann uns nicht helfen, wenn wir nicht ordentlich leben. Ich will ein paar Sachen sagen. Weißt du, ja, mir ist es eigentlich egal. Ich sage dir die Wahrheit, denn nur die Wahrheit hilft dir und die Wahrheit macht dich frei. Wie kann Gott eingreifen? Wann kann Gott eingreifen? Du wartest auf ein Wunder, Gottes flennst und heulst und tust und machst. Gott kann uns nur helfen, wenn wir ordentlich leben, die Sünde meiden. Wenn wir Dinge tun, die seiner Ordnung nicht entsprechen, brauchen wir auch Gottes Hilfe nicht erwarten. Wenn wir der natürlichen Ordnung nicht entsprechen, und ich sage jetzt natürlichen Ordnung, wenn wir saufen und fressen, nichts gegen Essen und Trinken, aber wenn wir über die Maßen Dinge übertreiben, und das ist in allem, Gott hat für alles Grenzen gesetzt. Wenn wir okkulte Dinge praktizieren, müssen wir nicht wundern, wenn Gott uns fallen lässt. Weißt du, auf der einen Seite beten wir und auf der anderen Seite gehen wir zu Geistheilern oder Wahrsagern oder lassen Karten legen oder rufen da irgendwie so Astroshow an und erkundigen uns da ein bisschen was. Weißt du, Gott kann uns nicht segnen, solange wir auf zwei Hochzeiten tanzen. Gott sagt, bitte, wenn du das willst, wenn es dir andere lieber ist, ich muss ja nicht, ich bin nicht verpflichtet. Ich habe noch Milliarden Menschen, andere Menschen auf dieser Welt, denen ich helfen könnte. Also ich muss meine Energie nicht vergeuden für dich. Gott kann uns nicht segnen und mit uns geht es bergab, wenn wir innerlich zerrissen und gespalten sind, wenn wir ein geteiltes Herz haben. Und Gott sagt, wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Ist Gott Gott? Lass ihn Gott sein. Ist Baal Gott? Lass ihn Gott sein. Wenn wir uns nicht entscheiden, wenn wir nicht treu sind, so jetzt wie diese Frau, nur einmal ein Ausflug, ein Ausbruch. Sie hat ja auch sie sagt, ihr Mann hat alles vergeben. Gewiss, für den Mann ist es jetzt nicht einfach. Sie hat gesagt, sie muss geschäftlich verreisen. Sie ist ja öfters geschäftlich verreist. Das gehörte zu ihrem Programm. Und weißt du, so tun als ob. Gott hat uns Maßstäbe gegeben, Werte gegeben und an die sollten wir uns halten. Und Gott kann uns nicht helfen, wenn wir uns nicht an seine Maßstäbe halten. Wenn du das tust, was ich dir sage, kannst du im 5. Buch Mose nachlesen, dann wird der Friede Gottes sein, dann wird der Segen sein und dann sollst du nicht der Schwanz sein, dann sollst du nicht irgendwie betteln, dann sollst du nicht irgendwo leihen, dann sollst du das und so weiter, dann sollst du Überfluss haben. Wenn du mir gehorchst, dann ja, wirst du bauen und bauen und bauen und immer wieder bauen und vorwärts gehen. Manche Leute fragen sich, warum ist der eine gesegnet und der andere nicht gesegnet? Weißt du, und es ist nicht das Äußere, sondern wie ist das Herz? Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Und der Herr sieht das Herz an. So, die Natur lehrt uns und wir sollten viel mehr auf die Natur hören. Weißt du, die meisten Leute lesen die Bibel nicht richtig, verstehen die Bibel nicht, aber die Natur macht die Augen auf und dann siehst du, wie Gott arbeitet, was der Wille Gottes ist. In kleinen Anfängen, kleinen Schritten, im Stillen. Siehst du, wie die Pflanzen wachsen, wie die Blumen aufgehen? Da brauchst du eine Zeitrafferkamera und so weiter. Und dann kannst du das alles so mitkriegen. Also du brauchst sehr viel Zeit. Und damit etwas werden kann in der Natur, brauchst du viel Geduld. Wer gegen die natürliche Ordnung verstößt, verstößt auch gegen Gott und muss nicht erwarten, dass Gott ihn segnet. So, wir müssen also unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir gesegnet werden möchten, wenn wir das Eingreifen Gottes in unserem Leben haben möchten, Hausaufgaben machen. Gott erwartet von uns nicht viel. Also bitte, wenn Leute sagen, ja, ich kann die Bedingungen Gottes nicht erfüllen, Gott erwartet von uns nicht viel. Und ich betone es noch einmal, nicht viel. Gott erwartet überhaupt nichts von uns. Er erwartet von uns nur, und ich sage, was Gott von dir erwartet, dass du nur auf ihn eingestellt bist. Dass du dich auf ihn konzentrierst. Er erwartet nur von dir, dass du auf ihn achtest, wie er führt und mit ihm Schritt hältst. Er erwartet von dir nur, dass du auf ihn hörst, sein Wort ernst nimmst und beherzigst. Und dass du seine Stimme kennst und weißt, das war der Herr. Und nicht Kasperle oder irgendwelche Vater Morganas oder irgendwelche Fantasien oder Herzensgedanken, die nicht von Gott waren. Weißt du, so viele Leute, die gehen nur nach ihrem Wunschdenken. Wunschdenken ist nicht die Stimme Gottes. Wir müssen auch da die innere Stimme genau exakt kennenlernen. Deine Träume, nicht alle Träume sind von Gott. Manche Träume kriegst du, wenn du zu viel Erbsen isst. Verstehst du? Oder Krimis, zu viel Krimis geguckt hast. Und du musst immer fragen, ist das die Stimme Gottes? Meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme. Der Teufel legt Fallen aus. Und du hast von dieser Frau aus Südafrika, die mir so geschrieben hat und so ihre Geschichte geschildert hat. Die kennt mich nicht und sie sagt, also irgendwo muss sie diese Sache loswerden. Der Teufel legt uns immer wieder Fallen und es sind immer durch die anderen. Nicht durch dich, also du vertraust ihm immer, aber die anderen. Durch die anderen Götter. Und das merkst du nicht einmal, wie du dann plötzlich zum anderen Gott rüberkommst. Und plötzlich bist du bei irgendeinem Götzen gelandet. Und weißt du, was so Götzendienst ist? Stolz. Stolz. Das war die Ursünde Luzifers. Stolz. Und wie ist David, weißt du, Gott hat den David mächtig gesegnet und er hat ein Problem. Er sagt, ich möchte genau wissen, wie viele Leute ich habe in meiner Armee. Sind es 10.000, sind es 100.000, sind es nur 20.000? Und er fing an zu zählen. Und Gott hat gesagt, hör mal, Menschen zählt man nicht. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir auch aufhören, wie viele Leute waren da. Mich interessiert nicht, wie viele Leute da waren. Wenn es nur zwei waren, waren es zwei. Aber zwei können auch 2 Millionen gleichzeitig sein. Verstehst du, die zwei, die das Ziel erreichen? Er spielt nicht, wie viele Leute da waren, sondern war der Herr da. Um das geht es. Und warum Menschen nicht gezählt werden? Weil jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Ebenbild Gottes zählt man nicht. Kannst nicht zählen. Gott ist Gott. Gott kann man nicht zählen. Er ist immer eins. So, und da liegt der Teufel plötzlich so, ja guck mal, wir haben 100.000 Leute. Oder eine Anlage für, weißt du, ich weiß nicht, was die Ursache ist, das muss Gott selber wissen, er ist der Richter und mir steht es nicht zu richten. Aber guck mal, was wir eine tolle Anlage haben. Puh, wir haben die beste Anlage in Berlin. Und dann hat der Teufel es genommen. Weißt du, in dem Augenblick, wo der Teufel weiß, was du hast, wird dir geraubt. Wenn der Dieb weiß, was du besitzt, dann kommt er und holt es ab. Und am besten ist es, wenn Gott dich segnet, geht niemand was an. Wenn Gott dich heilt, geht es auch niemand was an. Weißt du, Leute, die erzählen so schnell von Heilung. Ich bin für Heilungszeugnisse und so weiter. Das gehört sich so dazu. Das kannst du noch zwischendurch mal reinfließen lassen. Aber wenn wir gleich Zeugnis geben, du bist noch nicht draußen, dann fragt er, guck mal, du hast doch immer noch einen Puckel. Oder die Ohren stehen immer noch ab. Weißt du, und so weiter. Bei dir ist doch nichts passiert. Und wir prüfen dann und fangen an zu zweifeln. Der Teufel kommt nur durch solche Tests. Weißt du, wenn Gott dich geheilt hat, musst du nicht hinterher gehen und Fieber messen. Dann ist es egal, ob du Fieber hast oder kein Fieber hast. Wenn er dich geheilt hat, hat er geheilt. Geht und zeigt euch den Priester. Wie sollten wir so mit den Dingen Gottes vorsichtig umgehen? Gott lässt die Perlen nicht vor die Säue werfen. Und draußen sind die ungläubigen Säue, Schweine. Drecksäue, auf Deutsch gesagt. Die sind nicht wert. Weißt du, und du sollst deine Perlen, die Gott dir gegeben hat, die du so durch Leiden und Kämpfen und Ringen und Gebet erkämpft hast, nicht einfach so dir nichts, mir nichts hinwerfen. Das geht dir nichts an. Erzähl, was der Heiland getan hat. Da hast du so viel zu erzählen, wie er auf Golgatha starb. Die ganze Woche, die ganze Karwoche ist voll von Taten Gottes, wie er das Gefängnis gefangen geführt hat, wie er Satan besiegt hat. Mir gefällt es, dass ich im Vatikan in Rom war, in dieser Michelangelo-Kapelle war und an diese Bilder sah. Ich war so begeistert und ich werde am Karsamstag darüber sprechen, die Höllenfahrt Jesu. Und wie dann der Herr den Satan den Kopf zertritt, in der Hölle im untersten Verlies und hat das Gefängnis gefangen genommen. Und das ist der Sieg, warum die ersten Christen so siegreich waren. Das ist das Geheimnis, weil sie an die Höllenfahrt Jesu geglaubt haben. Jesus stieg hinab. Ich muss mit dem Teufel nicht kämpfen. Der Herr hat alles getan. Der Herr hat den Teufel besiegt. Ich muss nur sagen, Herr, der sitzt da hinten in der Ecke, schnapp die denn. Weißt du, ich habe so einen Hund gehabt, ich habe so einen lieben Spitz gehabt, aber der war so gehorsam und so brav und so lieb. Ich muss nur sagen, pack ihn. Und dann rannte er schon und jagte schon. Selbst wenn er nichts gesehen hat, manchmal ist er ins Gebüsch gelaufen und da war nichts. Und dann stand er da, wo ist er denn? Aber ich sage, pack ihn. Und du sollst dem Herrn sagen, pack den Satan und besieg ihn und zertrete ihn. Und hol mir meine Beute zurück, die er mir geklaut und gestohlen hat. Gott will eingreifen. Gott will gebeten werden, damit er handeln kann, damit was passieren kann in deinem Leben. Weißt du, der Teufel versucht, uns zu Fall zu bringen durch alle möglichen Dinge. Ich denke nur zum Beispiel, oh, meine Aktien steigen. Oh, meine Bäume wachsen in den Himmel. Und ich habe so einen Zulauf und Gott ist mit uns, Halleluja. Und er steigt uns in den Kopf. Guck mal, wir sind doch bestimmt in Ordnung. Und dann bekommen wir nicht mehr genug und plötzlich überschreiten wir die Grenze. Und weißt du, Gott segnet uns und der Teufel behindert Gott nicht, dass er uns segnet. Er erlaubt, dass Gott uns mit allen möglichen Wohlstand überschüttet. Er hält sich ein bisschen zurück und das steigt uns in den Kopf. Die Griechen haben gesagt, wen die Götter zu Fall bringen möchten, denen lassen sie Flügel wachsen. Weißt du, dass sie so richtig groß werden, so richtig erhaben werden, so richtig, ach uns, guck mal, wir sind die Gesegneten des Herrn. Und dann passiert das Fiasko. Die Flügel der Begeisterung, falschen Begeisterung, das ist der Herr. Weißt du, ich denke auch manchmal so in unseren Gemeinden, wir geben Menschen zu viel Applaus, wir sollten viel mehr Gott Applaus geben. Wir sollten viel mehr Gott preisen, wir sollten viel mehr Gott anbeten, wir sollten viel mehr Gott die Ehre geben. So viele Gotteskinder fallen nicht durch Sünde. Und Gott hat mir gezeigt, ich hab mit euch keine Probleme, dass ihr in die Sünde, durch die Sünde fällt. Das ist nicht euer Problem. Ihr wisst, der Teufel ist schwarz, der Teufel ist böse, der Teufel ist negativ und mit dem lässt euch nichts ein. Aber womit ihr fällt, Geschwister, und das ist, was Gott mir gezeigt hat, was ich euch sagen möchte. Die meisten von uns fallen durch Segen, durch den Überfluss, durch Wohlstand, durch Erfolg, durch Sattheit. Die Urgemeinde, wenn ich dir anhöre, was der liebe Heiland deine Gemeinde schreiben muss, du sagst, ich bin gar satt und bedarf nichts mehr. Ich habe ja alles, gute Gottesdienste, wunderbare Predigten, wir sind ausgefüllt und ausgelastet und du weißt nicht, wie nackt, bloß, wie du bist und hast sogar die erste Liebe verlassen. Wenn ich so die Untergrundchristen mir angucke und ich mag sie und ich liebe sie, aber ich bin traurig über sie zum großen Teil heutzutage. Weißt du, als sie noch Kommunismus und Verfolgung hatten, da sind sie noch auf die Knie gegangen. Da haben sie gebetet wie die Weltmeister. Heute geht es ihnen nur noch um Dollar, um Euro, um Rubel oder was es sonst auch immer ist. Der Wohlstand ist unser größtes Verhängnis. Wir haben ja alles. Wir haben Ärzte. Weißt du, du würdest ganz anders glauben an Krankenheilung und du würdest viel mehr Krankenheilung erleben, wenn der nächste Arzt 500 Kilometer von hier weg ist. Die meisten Gläubigen verlieren ihren wahren Glauben durch die Religion des Wohlfühlens. Also hier ist so schön. Also nein, wir bleiben hier. Und weißt du, was der Herr wollte? Dass sie sich zerstreuen und an allen Hecken und Enden dieser Welt gehen und das Evangelium predigen. Jesus sagte, geht hin in alle Welt. Aber nein, wir bleiben in Jerusalem. Das ist so schön. 8000 Gottesdienstbesuche. Ist doch ein fantastisch. Pastor Petrus, das ist so ein guter Prediger. Der hat den Heiland gesehen, der so viel mit dem Heiland erlebt. Also, was soll man denn? Und dann kommt Saul von Tarsus, dann kommt Verfolgung. Und dann bringt der Herr die Leute dorthin, wo sie nicht hin möchten, aber wo Gott sie haben möchte. Und die zerstreut waren, die gingen umher und sie predigten das Evangelium. Wenn ich so die Sendschreiben lese, ich bedarf gar nichts. Die glaubten an Gott, aber sie brauchten nichts mehr von Gott. Sie waren gesegnet, sie sind stark und mächtig. Und weißt du, was dann wurde? Leichtfertig, leichtsinnig. Dann wurden sie geblendet von allen guten Segnungen und der Teufel versteht uns zu blenden mit den Segnungen, dass wir vom Weg abkommen. Werden wir selbstgerecht? Wir glauben, Gott bestätigt uns hierin. Weißt du, ich möchte sagen, ich predige das schon 40 Jahre und ich habe den Heiland so und so kennengelernt. Auf dieser Seite und auf der anderen Seite. Ich möchte euch einfach sagen, weißt du, der Teufel versucht uns viel mehr durch Wohlstand ein Bein zu stellen. Doch was ist die Bestätigung Gottes in unserem Leben? Das Eingreifen Gottes, natürlich. Durch was wirkt der Herr? Durch wen redet er und wie redet er? Und wir sollten uns nicht festlegen, wenn Gott so und so redet. Zu diesem Propheten Elia, weißt du, der wollte die Stimme Gottes hören, wollte Gott begegnen und dann kam ein Donner. Und dann heißt es, und der Herr war nicht im Donner. Dann kam das Feuer, er hat Gott schon dort erlebt. Weißt du, Gott arbeitet nicht in den Erlebnissen, wie wir glauben, ihn zu kennen. Gott ist ein Up-to-Date-Gott. Immer aktuell, immer neu, immer anders, immer frisch. Und Gott war nicht im Feuer beim Propheten Elia. Aber dann im Wind ist der Herr. Dann kam ein Wind, aber der Herr war nicht im Wind, im Sturm. Und dann kam ein Erdbeben. Der Herr war nicht im Erdbeben, obwohl er schon überall gewesen ist und überall sich manifestiert hat. Weißt du, Gewohnheit ist ein Verhängnis des Volkes Gottes. Wie aus Gewohnheit geht Maria und Josef zum Gottesdienst und verlieren den Heiland dabei. Und dann, aber da kann doch nicht der Herr sein, so im leisen Säuseln, in diesem leisen Wind. Und plötzlich war der Herr, der zum Elia, zum Propheten gesprochen hat. So ungewohnt. Du denkst immer, Gott redet mächtig und gewaltig. Nein, diese leise Stimme des guten Hirten. Weißt, wenn der Herr manchmal nicht hinzutun kann, dann nimmt der Herr weg. Das ist auch eine Art und Weise, wie Gott wirkt. Das ist ja leise. Viele glauben, auch heutzutage, jetzt auch wirtschaftlich, jetzt G20-Gipfel und welche Gipfel auch noch immer da gewesen sein mögen, die Krise ist vorbei. Vergiss es. Wir haben die Krise noch nicht überstanden, das ist nur der Anfang. Der Anfang der Wehen, wie die Bibel sagt. Weißt du, bei der Tsunami-Katastrophe, das Typische war, da ging alles mal zurück. Ist es nicht verblüffend, sollte es euch nicht zu denken geben, alles wird billiger und billiger und billiger. Kannst zum Aldi gehen, zum Lidl gehen, wird alles billiger. Am Schluss wirst du sogar noch kriegst du Geld, wenn du noch einkaufst dort. Zinsen werden immer tiefer, sinken immer weniger. Das ist ja Wahnsinn. Wovon sollen die Banken leben, wenn die keine Zinsen mehr bekommen? Aber du siehst, es geht immer weiter zurück. Und dann wird der große Crash, dieser Super-GAU kommen. Und da werden viele aufwachen und sagen, warum hat Gott nicht gewarnt? Gott hat gewarnt. Wenn sie sagen, Friede, Friede, uns droht keine Gefahr. Die Lawine rollt auf uns zu, mach dich gefasst. Und was gerade in dieser Zeit brauchst du, das Eingreifen Gottes, die Aufklärung Gottes, die Erleuchtung Gottes, das ist schon Eingreifen Gottes, wenn Gott dich warnt. Aber wer hört schon unsere Predigt, sagt der Prophet einmal. Wir brauchen Zeit, um Gott zuzuhören. Nehmen wir uns die Zeit dazu? Eingreifen Gottes, du brauchst es. Ohne Gott kommst du hier nicht mehr durch in der Endzeit. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Wenn Gott die Zeit nicht reduzieren würde, alles schneller, 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 schneller machen würde. Weißt du, was der Teufel will? Der Teufel will nur Verlierer produzieren. Leute bloßstellen, Leute ins Unglück und Verzweiflung stürzen, Leute in Armut bringen. Diese ganze Abwrackprämie, die wird noch ganz schön die Leute dumm aus der Wäsche gucken lassen. Weißt du, wenn du nach Hause gehst, schau deinen Geldschein, wenn du in deinem Geldportemonnaie hast, einen Geldschein hast, und auf was auf deinem Geldschein draufsteht, ein X oder was, aus was für Land das dein Geld herkommt, du wirst überrascht sein, die Banken ziehen das deutsche Geld zurück und so weiter, und eines Tages wird das Geld entwertet sein und du wirst so verblüfft sein. Es gibt kaum noch Geld, womit X vermerkt ist, also für Deutschland X. Du wirst verblüfft sein. Weißt du, die Banken wissen, deshalb lassen sie die Zinsen sinken. Deshalb das Wasser geht weit zurück, wie bei dieser Tsunami-Katastrophe. Und dann kommt die große Welle des Verderbens. Wach auf, der du schläfst, steht in der Bibel. Gott warnt uns. Gott hat immer gewarnt, das Volk Gottes, und zwar zuerst durch Segnungen, billiger. Auch als Jerusalem fiel, 70 nach Christus, es passierte auch so etwas Merkwürdiges. Dir nichts, mir nichts, der Feldherr Titus zieht sich zurück. Haben die Juden gejubelt, jetzt haben die Römer verloren, jetzt hauen sie ab. Guck mal, sie können sowieso Jerusalem nicht einnehmen, und sie hätten Jerusalem auch nicht einnehmen können, wenn die Leute damals Gott vertraut hätten. Sie zieht sich zurück, damit die Christen aus Jerusalem die Stadt so schnell wie möglich verlassen können. Gott hat ihnen gezeigt, verkauft eure Häuser, bringt es in die Gemeinde, bringt es aufs Missionsfeld, was es auch immer wollt, macht mit diesem Geld, bringt euer Schäfchen ins Trockene und ab nach Pela, auf der anderen Seite vom Jordan. Und dort hat die Gemeinde Christi überlebt. Die Juden haben sie natürlich als Verräter bezeichnet, die orthodoxen Juden, die Pharisäer, als Verräter des Volkes und so weiter. Aber die, die an Gott geglaubt haben, die haben Jerusalem verlassen, die haben gefolgt, was der Herr gesagt hat. Wer auf den Berg ist, der steigt nicht herunter, noch aus dem Haus was zu holen. Der Herr hat ganz klar und deutlich Matthäus 24 gewarnt. Wer das gehört hat, hat es gehört. Wer das verstanden hat, hat es verstanden. Eingreifen Gottes ist nicht nur, dass Gott handelt, Gott redet, aber dann lässt er laufen, wenn Menschen nicht hören. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was in der Welt vor sich geht. Und wenn sie was tun, tun sie die falsche Richtung, gehen in die falsche Richtung und dann wundern sie sich, dass sie da aussteigen, wo kein Treppenhaus ist, kein Aufzug und dann in die Tiefe stürzen. Die Sache ist, entweder macht Gott mit oder er macht nicht mit. Und die Frage ist, wie sieht es mit mir, mit dir, mit uns aus? Gott greift ein, Gott will eingreifen. Aber kann er überhaupt eingreifen, wenn er es möchte? In der Bibel lesen wir immer wieder, in der Richterbuch oder später auch in den Könige und ja, Könige und Chroniker kannst du nachlesen, wenn der König richtig stand, ging es dem Volk gut. Permanent. Immer wieder. Und er diente dem Herrn und er tat, was dem Herrn wohlgefiel und der Herr segnete und er hatte Frieden. War der König ein Götzendiener, ging es mit dem Volk bergab. Da hatten die Könige, was Gott missfiel, dann kamen die Feinde, wurden sie ausgeraubt, wurden sie belagert, wurden sie sogar die Städte geplündert. Taten sie, was dem Herrn gefiel, hatten sie Segen. Da der König wieder, was dem Herrn nicht gefiel, hat er Probleme gehabt. Innere Probleme, hatte Stress und Ärger gehabt, wurde ausgeraubt, hatte Krieg, musste sich plagen. Sogar David, in dem Augenblick, wo er nicht das tat, was Gott wollte, sündigte nach seinem Sündenfall, 4 seiner Söhne starben. Sogar sein eigener Sohn wollte ihn vom Thron stürzen. Also, wenn wir nicht das tun als Eltern, was Gott will, wir müssen uns nicht für die Hausprobleme, privaten Familienprobleme wundern. Dann ist bei uns die Hölle los. Dann wollen uns unsere eigenen Kinder uns umbringen und bringen auch um. Du siehst, die Geschichte ist voll jetzt in unseren Tagen mehr und mehr. Wir werden gejagt und getrieben, haben keine Ruhe und werden mit den Problemen nicht fertig. Der König bestimmt den Zustand des Volkes. Überleg einmal. Und du und ich, wir sind auch Könige. Du und ich bestimmen den Zustand in deinem Körper. Unser Körper wenigstens ist ein Tempel des Heiligen Geistes. So, da fängt das an. Und wir sind als Könige Gottes zum Herrschen berufen. Und der Mann oder die Frau, die unter Gott steht, sündigt nicht, macht keinen Fehler. Und es ist so wichtig, dass der Mann unter Gott steht. Steht er unter Gott, ist sein ganzes Haus unter Gott. Dein Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Wenn du Gott dienst, dienen deine Hände dir. Deine Füße machen mit. Dein Herz macht mit. Deine Leber, deine Lunge, alles macht mit, wenn du Gott dienst. Also deine Glieder. Und zu deinem Leib gehören noch mehr als nur Hände und Füße. Zu deinem Leib gehört dein Fleisch. Das ist alles, was zu dir ist. Mann und Frau, sie werden ein Fleisch sein. Zu deinem Leib gehören deine Kinder, sind auch dein Fleisch. Sie sind aus deinem Holz geschnitzt. Und der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. Und auch zu deinem Leib gehört die Gemeinde. Wir sind ein Leib des Herrn. Wir sind Glieder an seinem Leib. Also auch das gehört dazu. Wenn das Haupt versagt, versagen die Glieder. Geht es dem Haupt gut, geht es den Gliedern auch gut. Eingreifen Gottes. Weißt du, das ist so eine große Funktion. Das musst du verstehen. Und heute geht es mir um die Funktion Gottes in unserem Leben. Dass Gott funktioniert, dass Gott eingreifen kann. Und zuerst einmal Habakuk Kapitel 3, wenn du aufschlagen möchtest, da bleibe ich kurz ein bisschen, verweile ich ein bisschen. Es geht um das Eingreifen Gottes in Habakuk Kapitel 3. Die Zeit der Anfechtung ist vorausgesagt, das kommt, sagt der Herr. Die Zeit der Anfechtung, der Prüfung, der Bewährung, des Aushaltens und sogar des Aussitzens. Manches musst du aussitzen, regelrecht. Mal abwarten. Gar nicht nervös werden, gar nicht durchdrehen. Nur mal ruhig bleiben. Gehen noch ins Neue Testament kurz zurück, Lukas 22, Vers 31 und 32, da heißt, Satan begehrt euer. Der Teufel hat Appetit auf dich, möchte ich fressen. Satan begehrt euer und da heißt es, er will sieben wie Weizen, er will also euch zu Fall bringen. Satan begehrt euer. Du bist also wirklich, wenn du sagst, mich mag niemand, das ist nicht wahr. Satan begehrt deiner. Satan hat Verlangen nach dir, Bruder und Schwester. Du bist noch nicht einmal um die Ecke, schon ist er hinter dir und stellt dir nach. Satan begehrt euer. Also von wegen, mich mag niemand. Dich mag niemand. Du verstehst die Welt nicht. Satan will dich zu Fall bringen. Er will dein Leben zerstören, dich durcheinander bringen, dich ruinieren, dir Schaden zufügen, dich aufhalten womöglich und dich verhindern, dass du ja nicht das Ziel erreichst, dass du da nicht ankommst, wo du ankommen solltest. Du und ich, wir leben zwischen zwei Fronten, zwischen Gott und Satan. Satan begehrt euer, aber der liebe Gott mag dich auch, hat dich je und je geliebt. Also, Mich mag niemand. Zwei mögen mich auf jeden Fall. Gott und der Teufel. Die sind scharf auf mich. Gott und der Teufel. Wir stehen zwischen diesen zwei Welten und wo muss ich mich entscheiden? Für den oder für den? Wir stehen zwischen Licht und Finsternis. Wir sind grau. Wir stehen zwischen Gut und Böse, Himmel und Hölle. Und damit du durchkommst, Satan begehrt dich, will Gott dir helfen, durchzukommen. Dir beistehen, dich bewahren, dich beschützen, dich decken. Er will dich durchtragen durch diese kritische Zeit. Das Eingreifen Gottes ist, dass Gott dich durch diese Zeit der Anfechtung durchträgt. Dass du das überlebst, die Operation, die Behandlung, diese Misshandlung. Dass du das alles verarbeitest, auch die negativen Dinge, dass du verarbeitest, diese Misshandlungen. Es ist nicht nur, dass du sexuell misshandelt wirst oder dass manche sexuell misshandelt werden. Nein, es gibt so viele Misshandlungsformen. Und der Herr will dich durchbringen, dass du das alles zurücklassen kannst. Ohne Gottes Hilfe würdest du das Ziel dazwischen nicht erreichen. Das ist zu gefährlich. Ohne der Leitung von oben, der Inspiration des Heiligen Geistes, der Antwort Gottes oder Führung Gottes würdest du nicht überleben. Weil der Teufel gönnt dir nichts. Der versucht dich mit allen Mitteln. Satan begehrt euch. Und weißt du, das ist Begehren, das ist also richtiges Verlangen. Richtige Sucht, der ist süchtig nach dir. Und der ist scharf auf dich abgerichtet. So wie diese Drogenhunde oder Sprengstoffhunde oder welche Hunde auch immer ist, die schnuffeln nur, wo ist Johannes Matthäus? Wo steckt er? Es gibt extra Dämonen und Teufel, die auf dich persönlich abgerichtet sind und die dich da aus der ganzen Masse herauspicken. Nur dich. Und du fragst, warum? Satan begehrt euch. Aber der Herr will dich schützen und dich durchbringen. Und du wunderst dich manchmal, warum komme ich nicht durch? Du weißt, es ist nicht leicht, Gott zu dienen in diesem Zwischenzustand. Das will ich auch vorneweg sagen. Das Eingreifen Gottes. Ohne Gottes Hilfe kommst du durch diese Welt nicht durch. Erreichst nicht das andere Ufer. Du wirst unterwegs selbst in eine Pfütze untergehen. Wie sie Genezareth. In Daniel Kapitel 12, Vers 1, der gute Mann, der Daniel war wirklich ein geisterfüllter Mensch, lebt aber in Verbannung, im Feindesland, in der Gefangenschaft. Er betet zu Gott um eine Lösung, um eine Antwort und er kriegt keine Antwort. Aber er weiß, mein Gott hört Gebet. Steht ja in der Bibel, schwarz auf weiß. Es wird gepredigt und verkündigt. Aber wo ist die Antwort meiner Gebete? 14 Tage keine Antwort. Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass Gott mein Gebet nicht erhört. Daniel 12, 1. Und dann kommt der Engel angerast. Daniel, lieber Daniel, beruhige dich. So wie dieser Marathonläufer. Kommt angerast. Daniel, ich muss dir eines sagen. Gleich am Anfang, als du gebeten hast, habe ich dir antwortet. Ich bin losgeschickt worden vom Herrn. Aber der Fürst von Medien und Persien hat mir widerstanden. Hat mich verhindert. Bis Michael mir zu Hilfe kam und mich da durchgeschleust hat. Und der Teufel hat sich mit dem Michael beschäftigt. Und ich konnte dir die Nachricht bringen. Du siehst, warum du manchmal wochenlang keine Antwort von Gott bekommst. Gott hat die Antwort losgeschickt vom ersten Tag, wo du gebeten hast. Aber die ist noch nicht angekommen. Weil Fürsten, Meder und Perser deine Gebete aufhalten, was es auch immer sein mag jetzt heute Abend. Das sind Fürsten. Der Fürst von Medien und Persern, so Doppelmacht, hat mein Gebet, dein Gebet, unser Gebet aufgehalten. Das sind höllische Supermächte, politische Mächte. Was für ein, plötzlich gibt's, guck mal, beim Daniel erlebt es, plötzlich wird ein Gesetz ausgelassen oder rausgegeben, das Gesetz der Meder und Perser, dass niemand, irgendeinen Menschen, kein Gott und niemand bittet, außer dem Kaiser. In der Zeit ist es passiert, wo die Botschaft Gottes gebracht werden sollte. Weißt du, der Teufel versucht durch politische Gesetze dir die Kinder wegzunehmen, versucht durch politische Gesetze Religion zu zerstören, zu manipulieren durch Medien, per Gesetz, dass du das, was dir zusteht, nicht bekommst. Im Gegenteil, es wird dir abgenommen. Per Gesetz wird dir nicht erlaubt. Und hier wurde per Gesetz Daniel nicht erlaubt, 30 Tage zu niemand anders mehr zu beten, als nur zum Kaiser. Und deshalb geht er in die Löwengrube. Deshalb geht er durch die Hölle. Wo ist die Antwort Gottes? Weißt du, du musst manchmal aussitzen. Und damit ich zurechtfinden, es gibt blöde Politiker, es gibt, und die Politiker sind nicht blöde, sondern die Leute, die hinter den Politikern stehen, die haben Neid und Eifersucht auf Daniel. Der Mann ist so privilegiert, Sadrach und die anderen, seine Freunde auch. Also denen, es werden viele Gesetze bei uns in Deutschland gemacht, die sind vom Teufel ausgebrütet. In aller Liebe. Und so weiter. Und das sind Leute, die irgendjemand einen Riegel vorschieben möchten, damit die Freiheit des Evangeliums nicht durchkommt oder dies nicht durchkommt oder jenes nicht durchkommt. Und damit die Christen sich nicht in Freiheit entfalten können, die versuchen Druck auszuüben. Das war Jahrhunderte in Europa der Fall. Immer so wie der Kaiser oder das Volk oder die Regierung oder die Fürsten und die Gauleiter, wie sie eingestellt waren, das wird bestimmt. Und wir wissen ja, was im Dritten Reich alles los war. Wie per Politik alles manipuliert wurde. Ich konnte dir die Antwort nicht bringen, Daniel, weil der Fürst von Meden und Persen mich aufgehalten hat. Und es wird per Politik so viel heute Leuten vorgemacht. Es wird vorgeschrieben, was sie denken und sagen und glauben sollen. Und die Politiker mischen sich in Sachen rein, die sie gar nicht angehen. Ich war entsetzt als der Papst in aller Liebe. Der Mann tut mir leid. Diese ganze Holocaust-Geschichte, was da gewesen ist. Sogar der Papst muss in die Knie gehen und so weiter. Und für mich ist bald Holocaust wie ein Sakrament, wird entwickelt, der muss kapitulieren und so weiter. Weißt du, sogar, dass unsere Politikerin sich da einmischt und sagt, der muss sich entschuldigen oder der muss dieses und so weiter, der muss zurücknehmen. Er ist ja Papst. Oder soll er aufhören, Papst zu sein? Aber du siehst sogar, die Gewaltigen, die Gläubigen, die werden in die Knie gezwungen. Aber das, und weh, wenn die katholische Kirche, jetzt nehme ich die katholische Kirche ein bisschen in Schutz, und weh, wenn die katholische Kirche sagt, Abtreibung ist schlimmer wie Holocaust. Du musst dann die Bischöfe oder hören, wie die angegriffen werden, mit Dreck beworfen werden von den Medien, wenn die sagen, Abtreibung ist genauso schlimm wie Holocaust. Und es sterben mehr Menschen, unschuldige Menschen durch Abtreibung, als damals durch Holocaust gestorben sind. Und so weiter. Und es wird legalisiert, wird freigegeben, etc. Aber du siehst, wo wir sind, per Gesetz. Per Gesetz werden Dinge geregelt, die ungöttlich sind. Ungeistlich sind, per Gesetz. Dann wird erklärt, der Fürst von Medien und Persien. Gott kann manchmal nicht handeln, wenn man sich an Menschen bindet, auf Menschen hört und alle Vorschriften achten. Unser Daniel sagt, ach komm, Gesetz hin, Gesetz her. Ich schere mich nicht nach dem Gesetz der Meder und Perser. Halleluja, lieber Gott, gesegnet sei Jerusalem. Und wieder zugemacht. Und unten saßen die Spitzel und haben aufgeschrieben, was er da gesagt hat. Big Brother, die saßen, diese ganzen Brüder. Wir haben gehört, Daniel macht dreimal am Tag sein Fenster auf. Du siehst also Menschen, die glauben, die scheren sich nicht nach Regierung. Die scheren sich nach Gott und man muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Und wir müssen lernen, Gott mehr zu gehorchen wie den Menschen, damit Gott eingreifen kann. Und du siehst auch diese drei Jünglinge, die haben nicht dem König gehorcht, fallen nieder und betet. Weißt du, wir müssen wissen, wo unsere Grenzen sind. Wo die Politiker, wir gehorchen der Politik und wir gehorchen der Regierung, solange sie für Ordnung zuständig sind. Aber sobald sie ihre Grenzen überschreiten, und die meisten Regierungen überschreiten früher oder später ihre Grenzen, alle fangen mal gut an, aber irgendwann überschreiten sie ihre Grenzen. Und wir werden nicht niederfallen. Und dein Standbild da, den du gemacht hast, anbeten, wir werden an diesem Feiertag nicht teilnehmen. Ja gut, du musst aber. Du bist ja Regierungsbeamter. Und diese drei Brüder müssen, weil sie Regierungsbeamte sind. Ihnen bleibt nichts anderes übrig. Aber als dann die Musik ertönt, die Flöten ertönen, bleiben unsere drei Freunde stehen. Und da ist, wie Gott eingreift. Wenn du dich zu Gott bekennst, dann bekennt sich Gott auch zu dir. Daniel bekannte sich zu Gott und Gott bekannte sich zu ihm. Und die Löwen, als er runterkam, oh Daniel, schön, dass du kommst, streichel mich mal ein bisschen. Und du siehst, wie vergnügt Daniel in der Grube war und ihm hat kein einziger Löwe was getan die ganze Nacht. Und dann kommen die Verräter und die haben noch nicht einmal, so steht es in der Bibel. Und die glauben, was in der Bibel drin steht. Und für mich ist die Bibel Gottes Wort. Und noch ehe sie den Boden erreichten, wurden sie zermalmt. Da blieb nichts mehr übrig von denen, weil die den Schutz Gottes nicht hatten. Daniel hatte den Schutz Gottes, eine wunderbare Ausstrahlung, sogar die Tiere haben es gemerkt, Daniel ist ein Kind Gottes. Und das Feuer konnte an diesen drei Männern nichts ausrichten, weil sie Kinder Gottes waren. Die Hölle kann an dir nichts ausrichten, wenn du ein Kind Gottes bist. Du stehst. Und will Gott uns nicht bewahren? Und bitte, das ist nicht mein Problem. Das ist ja sein Problem. Aber ich werde meine Knie nicht beugen vor diesem Götzen Marduk hier, den du da Nebukadnezar erbaut hast. Weißt du, wir müssen immer auf den Herrn achten. Wie ist meine Beziehung zu Gott? Ist Gott mir wichtiger wie das andere alles? Gott kann dir helfen, wenn du dich an ihn hältst. Wo der Geist des Herrn ist, da ist auch Freiheit, da ist Kraft, da ist Leben, da funktioniert alles, wo der Herr ist. Da spricht Gott auch zu einem, da offenbart er sich, da wirkt er. Und wenn Gott einmal wirkt, dann wirkt er überall, alle Bereiche. Für mich ist es so großartig, Leute glauben es oder glauben es nicht, mir ist egal. Aber als der Geist Gottes in der Zeit von Jesaja wirkte, gleichzeitig zur gleichen Epoche, gleiches Jahrhundert, beim Sokrates weissagt er, Buddha weissagt, Konfuzius weissagt und so weiter. Wenn der Geist einmal bei einem wirkt, dann wirkt er eine ganze Epoche. Denn ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Nicht nur über fromme Jesajas und Hesekiels, nein, über alles Fleisch. Und da interessiert sich Gott. Weißt du, und wenn Gott dich segnet, segnet die Heiden auch mit. Profitieren die Heiden auch mit. Wenn eine Gemeinde Erweckung in der Stadt hat, haben die anderen Gemeinden auch Erweckung in der Stadt. Wenn Gott einen heilt, werden auch die anderen mitgeheilt und mitberührt vor der Gegenwart Gottes. Ich möchte euch einladen, nach Stentons, nachdem die da waren, habe ich ganz tolle Filme, Heilungsfilme von T.L. Osborne. Das müsst ihr gesehen haben, wie Gott in Holland heilt, wie Gott in Afrika heilt, wie Gott in Philippinos heilt, Philippinen heilt und so weiter. Weißt du, Gott ist ein reeller Gott und so Reportagen habe ich zusammen und ich möchte es einfach euch zeigen und euch hineinnehmen. Gott ist derselbe Gott und was Gott einmal tun konnte, kann er immer wieder tun. Eingreifen Gottes. Aber Gott lässt manchmal auch hängen und durchhängen. Und manchmal ist der Widerstand da und der Widerstand muss gebrochen werden und zwar von Männern und Frauen wie diese drei Jünglinge oder wie Daniel. Du musst sagen, ich bleib stehen, Gott wird mir helfen, Gott wird mich nicht in den Stich lassen. Und dann kommt dieser König und sagt, Daniel, konnte dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich auch vor diesem Biester, diesen Löwen bewahren? Oh, gesegnet sei König, der König lebe ewiglich, Gott hat mich bewahrt, ich lebe noch, du hörst ja meine Stimme. Und du siehst und plötzlich ist Gott, Gott im ganzen Reich. Aber zuerst einmal versucht der Fürst von Medien und Persien, dich zu blockieren, wo es nur geht. Niemand bitten, 30 Tage lang. Wollen wir mal sehen, wie lange du das aushältst. 30 Tage. So, Gott greift erst wieder ein, manchmal, wenn die Welt gerichtsreif ist, so verstockt ist, so sündig ist. Wir haben ja auch, weißt du, manchmal muss zu einer richtig Dürrezeit kommen. 400 Jahre passierte nach den Propheten nichts in der Bibel, nachdem der Tempel zerstört wurde, nachdem sie Gott nicht mehr gehorcht haben, nachdem sie in eine babylonische Gefangenschaft kamen, 70 Jahre Babylon und so weiter. Und passierte 400 Jahre, kein Prophet trat mehr auf. Pharisäer kamen, Sadduzäer kamen, Essener kamen und Schriftgelehrten kamen, aber kein Prophet. Und dann kam Jesus wieder. Manchmal erlebt die Welt nur 400 Jahre Dürreperiode und dann sagen, oh Herr, oh Herr, oh Herr, dann rufen sie und als sie zu dem Herrn riefen, passiert wieder was. Also es muss manchmal prügeldick kommen, damit Gott eingreift. Bei Israel genau das Gleiche. Die sind 400 Jahre in Ägypten, 430 eigentlich, aber 400 Jahre in Ägypten und die ersten 30 Jahre waren wunderbar. Josef war König und die hatten das schönste, beste Land vor sich und konnten schalten und walten, was sie wollten. Es waren angesehene, prominente Leute. Und dann war Josef tot und da heißt es, und der Pharao wusste nichts mehr von Josef. 400 Jahre und dann treten sie in der Ziegelproduktion, müssen sie Ziegel produzieren und dann schrien sie zum Herrn. Wenn Volk Gottes immer schreit, handelt Gott. Eingreifen Gottes ist mein Thema. Wann greift Gott ein? Als sie schrien, oh Gott, oh, die nehmen uns die Kinder weg und die nehmen uns die Buben weg und die nehmen uns das weg und wir müssen arbeiten Tag und Nacht. Und die mussten da schuften, Pyramiden bauen und was sonst noch alles. Und als sie zum Herrn schrien, hat Gott den Moses erweckt. Und der Teufel wollte verhindern, damit der Bursche nicht geboren wird. Alle Jungs in den Nil. Und der wusste ganz genau, wie der Junge überlebt, der muss aus dem Wasser leben. Weißt du, der Teufel weiß auch, der hat auch seine Spione, die Wahrsager und Zauberer, die können auch was, die sind nicht dumm. Glaub ja nicht, dass der Teufel blöd ist. Der Teufel weiß besser Bescheid in der Welt, als du denkst, das ist ja seine Welt, das ist sein Reich. Und er hat so seine Spitzliberal. Und er wusste ganz genau, es wird ein Messias kommen und es wird Moses sein und er muss ersaufen. Den muss man in den Nil werfen, alle Jungs in den Nil werfen. Und du siehst, wie Gott rettet. Und sogar der König selber, Pharao selber, muss den Burschen hochziehen auf seinen Hof als Insider. Und wie Gott dann wirkt. Und dieser Junge wird dann als Erlöser zubereitet von Gott selber. Als sie schrien, wie greift Gott ein? Zuerst einmal geht auch alles runter. Und sie schrien, es wurde noch schlimmer. Bevor Moses kam und dann sagte er, Pharao, lass mein Volk gehen. Von wegen, blöd wäre ich. So gute Arbeiter, so qualifizierte Baumeister und Handwerker und Sklaven, ich würde sie gehen lassen. Das denkst du nur. Die bleiben schön hier. Also die werden ja übermütig, die lieben Israeliten. Mehr Arbeit geben. Hör, ab sofort keinen Strom mehr geben, die müssen selber ihr Stroh sammeln. Und sie müssen das Doppelte produzieren. Du siehst wieder, wenn du den Durchbruch Gottes in deinem Leben erleben möchtest und das Eingreifen Gottes erleben möchtest, dann musst du sogar Überstunden machen. Dann musst du sogar Stroh selber sammeln. Da musst du sogar selber hinter allem her, da musst du selber überhaupt gucken, ist das auch gemacht worden, ist das auch erfüllt worden. Und wenn nicht, dann musst du selber die Sachen noch nachschieben. Glaub doch nicht, dass du auf billige Art und Weise die Wunder Gottes erlebst. Ziegel selber sogar trocknen, das Doppelte produzieren, Stroh selber sammeln. Aber die Stunde der Abrechnung kommt. Aussitzen, ausstehen, ausarbeiten. Gott sagt hier, ich will mich wieder um die Welt kümmern, ich will wieder eingreifen, ich will wieder Wunder, ich will wieder für sein Recht sorgen, ich will wieder für normale Zustände sorgen, ich will wieder für Ordnung sorgen. Gott hat sich das vorgenommen, ich will, aber du musst abwarten und Tee trinken. In Haggai Kapitel 2, Vers 6 heißt es, Gott wird bald alles erschüttern. Weißt du, die Natur, in aller Liebe, ich mag die Natur, ich liebe sie. Aber die Natur hat lange genug Ruhe und Frieden hier bei uns gehabt. Da war so ruhig und friedlich. Bisschen ein paar Sturm da, so ein paar bisschen Orkanwinde und so weiter. Aber die, so ruhig wie die Natur zurzeit ist und war, war sie schon lange nicht mehr. Kein Kometeneinschlag, kein Polsprung, kein Erdbeben weltweit so groß. Gut, vor 10 Jahren hat man diese Tsunami-Katastrophe gehabt und so weiter. Also, aber Gott richtet durch die Natur, durch Naturkatastrophen. Und Gott sagt, ich werde alles erschüttern, wenn ich mein Volk erlöse. Ich werde eingreifen und handeln. Und schon lange keine kosmischen Zeichen gesehen, dass die Sonne sich verdunkelte oder der Mond aufhörte zu scheinen und so weiter. Und weißt du, Gott, wenn Gott handelt, wenn Gott eingreift, sind es immer kosmische Ereignisse. Immer wenn Gott gewirkt hat, waren kosmische Ereignisse, Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Und in Lukas 21 wird vorausgesagt, Vers 25 bis 26, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Aber weißt, da kann der arme Mensch nichts mehr machen. Zum Mond kann er noch fliegen. Aber wenn dann Zeichen an Sonne und Mond geschehen, und wir haben diese Klimakatastrophe und die Welt schreit schon jetzt ein bisschen und stöhnt jetzt und was sie alles macht. Weißt du, in der Zeit, wenn dann die Natur erschüttert wird, ist die Frage, wo bist du dann? Bist du bereit, Gott zu begegnen, wenn Gott eingreift, wenn Gott handelt? Bist du bereit, dann auf der Seite der Kinder Gottes zu stehen, da wo das Volk Gottes steht, wo das Volk, das rausgeführt werden sollte? Denn dem Volk Gottes ist eine Leidenszeit vorhergesehen. Die müssen da rein in diese Durcheinander. Plötzlich doppelte Ziegelproduktion und plötzlich selber Stroh sammeln. Die müssen unter diesem Stress rein. Aber Gott sagt, und ab einer bestimmten Zeit und Abschnitt macht Gott Schluss. Diese Plagen, die jetzt die Ägypter kriegen, die kriegen meine Kinder nicht mehr. Bei Dunkelheit fing es an. Also, in Ägypten war so eine Dunkelheit, dass man nicht einmal seine Hand vor sich gesehen hat nach der Überlieferung. Ägyptische Finsternis. Nichts gesehen. Und dann war eine Trennung zwischen Israel, dem Volk Gottes, und den Ägyptern. Und Gott wird einen Unterschied machen zwischen denen, die ihm dienen, nach Maleachi, und ihm, die ihm nicht dienen. Gott wird einen Unterschied machen. Das wird kommen. Das ist ein Eingreifen Gottes. Aber manchmal müssen wir bis zu einer gewissen Phase das gleiche Schicksal, die gleiche Nöte, die gleiche Schwierigkeiten erdulden wie die anderen. Ein Stück weit. Aber nicht alles. Und das darf dich trösten. Wenn du manche Sachen durchmachst, in manche Sachen reinkommst, wie die anderen auch, Wenn es Krieg ist, kommen alle in eine bestimmte Situation hinein. Du kannst nichts dafür. Aber Gott wird so ein Ende schaffen, dass du nur mit Schrammen davon kommst. Wir stehen alle im Tal der Entscheidung. Und das Eingreifen Gottes ist, dass immer wieder Menschen überleben. Erstaunlich. Das Volk Gottes überlebt. Israeliten haben es überlebt. Und Gott trennt Spreu und Weizen. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Und deshalb arbeitet er mit Hochdruck. Und er sucht, wo er Angriffsflächen hat, wo er Einfallstore bekommt. Nur eine kleine Unaufmerksamkeit, auf die achtet er. Der achtet nicht auf das, wo du groß vorsichtig bist und den Herrn anbetest, nein, auf eine kleine Unachtsamkeit. Ein kleiner Fehler, ein Sekundenschlaf bei diesem Tempo, in dem wir da drinstecken, bist schon vom Weg ab und von der Bahn. Und landest da, wo du gar nicht landen möchtest. Eine kleine Sünde, ein Apollo-Flug, endete in einer Katastrophe, nur weil eine kleine Dichtung fehlte. Und Menschen haben im Leben sogar bezahlt. Nur die Ursache war, eine Dichtung fehlte. Eine kleine Dichtung, die hat man nicht berücksichtigt. Nur eine kleine Dichtung. Und wenn in deinem Leben eine kleine Dichtung fehlt, wird es, ob du glaubst oder nicht, früher oder später und vielleicht im entscheidenden Moment beim Start oder beim Landen in die Katastrophe enden. Eine kleine Dichtung fehlte bei diesem Apollo-Flug. Kleine Füchse verderben den Weinberg. Und mit den Kleinigkeiten ist nicht zu spaßen. Gott greift ein. Aber du musst aufpassen. Sorgfältig sein. Und wenn du baust, sehe zu, wie du baust und was du zum Bau verwendest. Und wie ist dein Fundament? Dulde nichts Zweitklassiges. Dulde nichts Negatives in deinem Leben. Gottes Augen sind wie Feuerflammen, er achtet ganz genau, dass er lässt nicht durch und sagt, komm, guck mal, jetzt hast du wieder nicht aufgepasst, mein Kind. Jetzt habe ich dir das doch gesagt und erklärt und dir das gesagt. Weißt du, wenn ein Architekt einen Auftrag gibt, ein Haus zu bauen für einen Bauunternehmer, dann muss er sich genau nach der Mischung achten, was für Zement er verwendet, dann muss er genau zusehen, wie er das macht. Weißt du, so viele Gläubige, die sind so leichtfertig. Ich stehe in München an der Bushaltestelle und muss warten. Ich weiß nicht, der Bus ist nicht gekommen, so wie ich wollte. Und stehe da und dann gucke ich dem Arbeiter zu, der da mauert. Und der mauert fleißig, verstehst du, und pfeift da oder schnupft, das ist ein Schnupftabak und baut da, bastelt. Und ich sage, Sie, entschuldigen Sie, mein Herr. Aber ich weiß nicht, entweder bin ich betrunken heute oder ich stehe schief. Irgendwas stimmt nicht, die Mauer ist schräg. Dann sagt er, muss ich nachgucken, nimmt seine Wasserwaage, stellt dran, sagt er tatsächlich, aber keine Sorge, das mache ich nachher mit dem Putz zu. Aber für mich ist das eine Predigt später geworden. So viele Gotteskinder, weißt du, die Mauer stürzt eines Tages ein, wenn die schief gemauert ist. Dann nutzt dein Putz nicht viel. Mit dem Putz mache ich zu. Weißt du, die Leute machen oft so viel mit dem Putz zu. Das ist alles schief. Und wir wundern uns, warum manchmal Dächer einkrachen, weil es nicht genau gearbeitet wurde, wie der Architekt es berechnet hat. Weil die Leute denken, ach, da nimmt es nicht so genau. Das machen wir mit dem Putz nachher zu. Werde nie vergessen. Mit dem Putz. Und so viel wird mit der Äußerlichkeit nachher, da gebe ich eine Spende, das ist nachher erledigt und so weiter. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und Gott sagt, kein fremdes Feuer und nichts irgendwie. Gott warnt sogar vor zweitklassigen, drittklassigen Sachen. Wir wundern uns manchmal, warum manche Stürme in unserem Leben oder über unserem Leben gehen und warum über uns die Hölle so tobt und weil wir nicht aufgepasst haben. Wir sind schon unterwegs, wir machen schon das Richtige, aber in die falsche Richtung. Ich denke nur, unser Bruder Jona, sind wir nicht alle typisch Jona? Und Jesus sagt, es wird dem Volk Gottes kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Die gehen immer in die falsche Richtung. Die besteigen immer das falsche Schiff. Weißt du, du kommst zum Hafen und sagst, Herr, weißt du, ich nehme das aus deiner Hand. Und das ist falsch, wenn du alles aus Gottes Hand nimmst. Und der Teufel streckt auch manchmal seine Hand aus. Und das ist Teufelshand und nicht Gottes Hand. Aber die sieht so ähnlich aus. Und weißt du, da kommst du an den Hafen hin. Und was ist ein wunderbares Schiff? Also so ein gutes Schiff, nach Tarsis fährt es sogar. Also, und da ist noch Platz frei. Ein Platz ist noch frei. Aber es bestimmt die Führung Gottes, dass ich noch einen Platz habe. Und gerade für mich so ein schöner Platz da unten, den wollte niemand haben. Und du steigst im falschen Dampfer Und dann wunderst du dich, dass nachher auf dem halben Weg nachher irgendwo eine Katastrophe losbricht, die Geister dir keine Ruhe geben, angefochten wirst und angegriffen wirst. Du bist nicht in der, auf dem Weg, wo Gott dich haben wollte. Ist eine Kleinigkeit. Weißt du, im Hafen stehen alle Schiffe gleich. Da stehen sie alle so angedockt. Aber wenn sie nachher draußen fahren, da fährt jedes Schiff in eine andere Richtung. Und er hätte gar nicht Schiff, das Schiff nehmen müssen, dann hätte er nach Ninive zu Fuß gehen können von Joppe. Aber nein, ich nehme den leichteren Weg, mit dem Schiff fahren wir in die Mission. Und du siehst, er dachte, Gott kann, wenn du das, was ich in Ninive predigen kann, das kann ich auch in Tarsis predigen. Nein. Gott hat für jede Situation eine andere Botschaft. Und du musst Gott mehr gehorchen als deinen Gefühlen. Und auch der offenen Tür. Nicht jede offene Tür ist von Gott. Manchmal macht der Teufel sogar noch die Tür breit und groß auf und sagt, Matutis, geh da durch. Weißt du, mit verlockenden Angeboten. Mit Rabatten, Sonderrabatten sogar noch. Und besondere Konditionen. Nein, nicht jede offene Tür ist von Gott. Prüfe, ob das Tür von dem Herrn ist. Gottes Eingreifen. Und weißt du, wenn Gott dich abhalten will, lass dich von Gott warnen. Lass dich von Gott warnen. Wenn Gott dich von etwas abhalten will, lass dich von Gott abhalten. Setz nicht deinen Dickkopf durch. Ich muss heiraten, ich muss das Haus kaufen, ich muss jetzt abwracken und ein Auto kaufen und was weiß ich. Hör auf Gott, was sagt er? Unser Herr Biliam aus der Zeit von Moses, weißt du, er kriegt so einen Anruf aus dem Fernen, ja, was war das? Westen, aus Moab. Herr Biliam, ich brauche einen Propheten. Haben Sie einen prophetischen Geist? Haben Sie Inspiration und Offenbarung? Wie sieht's aus? Ich bräuchte jetzt jemanden bei mir auf dem Hof. Kommen Sie her. Und da spürt sich sogar geschmeichelt, der König will, der bezahlt mich sogar noch sehr gut. Weißt du, nicht alle bezahlten Dienste und Aufgaben sind von Gott. Und er geht und nimmt seinen Esel, plötzlich bockt der Esel. Und du solltest sogar auf den bockigen Esel achten. Manchmal springt das Auto nicht an. Manchmal findest du den Schlüssel nicht. Manchmal findest du die Papiere nicht. Weißt du, und manchmal bockt der Esel, aber nein, unser Biliam muss nach Moab. Und dann haut er rein und sagt, das Biest da heute bockt die ganze Zeit, der Esel da, und schimpft auf den Esel und schlägt ein und merkt nicht, dass Gott seinen Engel in den Weg gestellt hat. Dass sein Engel in den Weg gestellt hat, der ihn blockieren sollte. Eingreifen Gottes, und Gott wollte ihn verhindern vor einer Sünde, damit er nicht an falscher Stelle weissagt. Er sollte da im Orient irgendwo beim Zarathustra weissagen und dienen. Das wäre sein Geschäft gewesen als Prophet. Aber nicht nach Moab zu gehen und das Volk Gottes verfluchen und Schaden anrichten und denen Sünde lehren. Aber du siehst, was dabei rauskommt. Er setzt seinen Dickkopf durch und da opfern und da opfern und da opfern und dort opfern und hier opfern und klappt nichts. Weißt du, da kannst du so viel opfern, wie du willst. Wenn Gott nicht mitmacht, nützen die ganzen Opferzeremonien nicht. Du kannst noch so viel Ochsen opfern, das passt, da kommt nichts. Und dann kommen diese Katastrophen, dann kommen diese Gerichte beim Jona, beim Biliam. Die Frage ist, wo sind die Menschen, die sich vom Geist Gottes leiten lassen? Wo sind die Gottesfürchtigen, zu denen Gott heute noch reden kann, wo Gott eingreifen kann? Gott möchte eingreifen in deine Familie. Gott möchte eingreifen in deinem Geschäft. Gott möchte in deiner Firma, wo du arbeitest, eingreifen. Gott möchte dass er dich schickt und sagt, guck mal, der Herr schickt mir zu dir, Chef oder Chefin. Wir sollten zum Beten. Bei uns gehen die Geschäfte nicht mehr so. Das merken sie genauso gut wie ich. Aber vielleicht könnten wir jetzt noch für ihre Firma beten. Weißt du, das ist besser, als nach einer Bank zu betteln oder Unterstützung. Gott kann Türen aufmachen und Gott kann Türen zuschließen. Aber wo sind die Leute, die in der Tiefe hier ergreifen? Was würde Gott heute der heutigen Christenheit sagen, wenn er was zu sagen hätte? Und ich bin erschüttert, was Gott zu mir gesagt hat oder was ich hier vom Herrn empfangen habe, wie die Gottesfürchtigen aussehen. Und wie die Gottesfürchtigen leben. Gott kann nicht eingreifen. Gott kann sie nur wie ein Brand aus dem Feuer. Viele kann Gott nur wie ein Brand aus dem Feuer erretten. Ich denke nur an die Geschichte vom Lot. Es kam dieses Bild zu mir, dieses Bild vom Lot. Lot sitzt als Ratsherr also als Abgeordneter im Parlament von Sodom und Gomorra. Und er saß im Rat und hat nichts unternommen, dass diese Stadt verdorben wird. Hat auch nicht groß gebetet und so weiter. Du siehst, das Salz ist dumm geworden. Und jetzt kommen die Engel und die wollen ihn befreien. Und er kann es nicht loslassen. Der hängt zu stark an Sodom und Gomorra. Seine eigene Frau versagt, kann seine eigene Frau nicht einmal rausholen aus Sodom und Gomorra. Das Verderben kommt und Gott muss mit Gewalt ihn entreißen. Das war Eingreifen Gottes, weil jemand für ihn gebetet hat. Und dass du rausgekommen bist, dass du heute Abend hier sitzt, ist es nicht selbstverständlich. Irgendjemand hat für dich gebetet wahrscheinlich. Vielleicht deine Großmutter, deine Uroma oder irgendwie Opa oder vielleicht ein Freund, ein Bekannter. Irgendjemand hat dich rausgebetet aus Sodom und Gomorra und dass du heute Abend hier sitzt. Du bist gar nicht selber rausgekommen. Das war schon Eingreifen Gottes. Aber was Gott mir gesagt hat, man hat nur noch die Fassade, viele haben nur noch die Fassade, die leben in Sodom, haben sich so akklimatisiert da drin, so assimiliert, sie haben nur noch den Schein, aber die Kraft fehlt. Und der Herr würde sagen diesen Leuten, Leute, ihr seid lau geworden, ich möchte euch auch so aus meinem Mund speien, ihr habt keine Substanz mehr. Christen, Gemeinden, Gläubige, ihr habt die erste Liebe verlassen, wo ist das? Wo ist das, die erste Liebe von damals? Ihr habt kein Gebetsleben mehr. Ihr redet viel vom Gebet und geistlicher Kriegsführung, aber wo ist das alles? Es geht alles in die falsche Richtung. Dann wundert euch, wenn dann die Diebe kommen und euch alles klauen. Was würde Gott heute der Christenheit sagen? Er würde sagen, Leute, ihr seid leidensscheu geworden. Ihr rennt bei jedem Zipperlein schon zum Arzt. Ihr seid zu bequem, ihr seid zu träge und zu unbeweglich, euch fehlt die Spontanität. Wo ist diese erste Liebe? Ihr hättet damals Bäume aushalten können, für den Heiland wärt ihr durch die Hölle gegangen. Da hättet ihr alles für den Heiland getan. Aber heute, wenn man sagt, hör mal, wir haben Gebetswoche oder Fußwaschung oder weiß ich sonst noch, was wir haben und so weiter. Ach, weißt du, ist das nötig? Ist das nötig? Muss das sein? Nein, das muss nicht sein. Das kann sein. Das Fleisch mag nicht, wenn Gott eingreift. Und das Fleisch ist nicht interessiert an Gottes Wirken. Das Fleisch ist nicht an Gottes Wirken interessiert. Das Fleisch versteht die Bibelstellen nicht richtig, will nicht verstehen. Was würde Gott den heutigen Christen sagen? Er würde sagen, vertraut nicht den falschen Leuten, baut nicht auf Sand, hört nicht auf den Rat der Gottlosen. Ihr müsst besser werden als die Welt, sonst seid ihr nicht interessant. Stellt euch dieser Welt nicht gleich. Und er würde sagen, das Fleisch, Hermatutis, muss bei ihnen sterben. Das Fleisch. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht sehen. Das ist Eingreifen Gottes, wenn Gott ans Fleisch geht. Wenn Gott geht ans Fleisch, was ist Fleisch? Denkt darüber nach ein bisschen. Die meisten Frommen wären schon viel, viel weiter. Aber sie wollen immer die Milde, die Güte, die Gnade, die Barmherzigkeit. Aber sie wollen nicht, dass das ans Fleisch geht. Ja, das tut mir so weh. Herr, nicht hier schnipseln, schneid beim anderen, beim Nachbar. Der hat es nötiger wie ich. Gut, wenn man noch eine Frau hat. Weißt du, große Segnungen. Und ich muss noch eine Botschaft, ich muss hier das Thema fertig bringen. Gottes Eingreifen und warum Gott manchmal nicht eingreift und ganz anders eingreift, als du denkst. Große Segnungen bergen auch große Gefahren. Große Segnungen Gottes bergen auch große Gefahren. König Saul hat einen Plan von Gott bekommen. Geh nach Amalek, vernichte Amalek. Amalek hat meinem Volk widerstanden. Amalek hat Gott nicht gehorcht. 1. Samuel 15, 1 und 2. Eines Tages kam Samuel zu Saul und sagte, Herr, der Herr hat mich zu dir gesandt, dich als König über sein Volk Israel einzusetzen. Nun ist es aber an dir, den Befehl Gottes zu gehorchen, den ich dir heute gebe. Und es war Amalek auszurotten. Aber was macht unser Herr Saul? Weil so hochbegabte Leute fallen schneller in Gefahr, Gott den Rücken zu kehren und abzufallen. als schwache und einfache Menschen. Die hängen noch an den Herrn, aber je gebildeter ein Mensch ist, desto problematischer ist mit seinem Gottvertrauen. Darum hat Gott immer wieder das schwache und elende Volk übrig gelassen. Amalek ist so ein Bild fürs Fleisch. Und dann ist Saul bei diesem Unternehmen, er gehorcht, er geht zu Amalek und er liquidiert da. Aber den König Agag bewahrt er und dann die schönen Rindviecher, also nein, den Ochsen und die Schafe, die kranken Schafe, die kann der liebe Gott alle haben, die werden alle niedergemetzelt. Das Nichts, was nichts ist, das wurde runtergemacht, aber das Gute und Geschwister, auch das Gute an dir und an mir muss geopfert werden. Und dann kommt Saul zurück und das, die Viecher sind im Pferd, das weiß keiner. Und dann kommt Samuel vorbei und sagt, Saul, der Herr schickt mich zu dir. Was höre ich für ein Geblöke? Hast du nicht den Amalek vernichtet? Ja, habe ich gemacht. Aber was ist das für ein Geblöke? Und jetzt hör mal, was für ein Geblöke ist in deinem Fleisch, in deinem Wesen, in deinem Charakter, in deinen Gedanken? Was für ein Geblöke, was für Schaf und was für Rindvieh. Was steckt da drin? Was für ein Geblöke ist. Du hast es nicht vernichtet. Und das, was du nicht vernichtet hast, das wird dich vernichten. Saul hat das Schwert geschont bei Amalek und hat sich selbst ins Schwert gestürzt. Was du nicht vernichtest, weil Gott es will, das vernichtet, was du nicht aufgibst, das wird dich ruinieren. Ich habe einen Evangelisten ein Buch, ein wunderbares Buch geschrieben. Die Leute haben gelesen, wie verrückt. Vollmacht, Preis für göttliche Vollmacht. Natürlich wollten sie alle die göttliche Vollmacht haben. Aber Gott hat zu diesem Mann gesagt, was der Preis für göttliche Vollmacht ist, hat 10 oder 11 Punkte genannt und hat fast alle Punkte, nur einen Punkt nicht genannt. Und diesen einen Punkt hat er behalten, das hat niemand gesagt und die Leute haben gerätselt, was wird dieser eine Punkt wohl gewesen sein, dass er nicht publik gemacht hat über diesen einen Punkt. Und er hat nicht geredet. Und er hat dieses eine zurückbehalten. Und was ist passiert? Der liebe Evangelist ist auf irgendeine Dienstreise und wird tot aufgefunden in einem homosexuellen Bordell. Homosexualität war sein Problem. Das hat er nicht öffentlich bekannt. Hätte das gesagt, das ist sein Problem und das wäre sein Problem vielleicht wahrscheinlich gewesen, aber das hat er nicht auf den Altar gelegt. Das hat er nicht Gott dargebracht. Und daran ist es selbst zugrunde gegangen. In einem schwulen Bordell. Das, was du nicht umbringst, bringt dich um. Im Namen Gottes. Was du nicht in deinem Leben auslöscht. Gott sagte, vernichte Amalek. Und du hast keine andere Wahl. Entweder vernichtest du sie, oder sie vernichten dich. Aber Saul und das Volk verschonte Agag und die besten Schafe und Rinder. Und das Gericht Gottes steht vor der Tür. Das ist auch Gottes Eingreifen. Und dann kamen die Philister, dann war die Hölle los und dann fragt man sich um Himmels Willen, was ist mit uns los, warum haben wir so viel Kämpfe und Anfechtungen und Schwierigkeiten? Du hast nicht getan, was du gesagt hast. Und plötzlich hast du Konkurrenz und wunderst dich, wo die Konkurrenz herkommt. Plötzlich ist der junge David da. Plötzlich gebraucht Gott den jungen David mehr als dich. Plötzlich segnet Gott den anderen mehr als dich und plötzlich wenden sich mehr und mehr Leute von dir ab und gehen dem David nach. Saul hat 1000 getötet und David hat 10.000. Du siehst plötzlich, wendet sich das Bild und du fragst dich, was ist mit uns los? Saul hat nicht getan, was Gott gesagt hat. Gott vernichtet niemand. Er hat sehr viel Geduld und Saul ist auch nicht gleich tot umgefallen. Also macht er da keine Sorge. Aber es ist ein Prozess gewesen. Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Er verfolgte ständig den, der jetzt die Salbung hat und konzentriert sich jetzt auf nur David und nur David und nur David und an allem ist David schuld und nur David ist schuld an allem. Aber dass er selber schuld ist an der ganzen Geschichte, das hat er nicht kapiert. Wenn Gott einen jemand aufgibt, dann nützen nicht einmal die besten Rindviecher mehr was. Gott lässt sich nicht täuschen. Und in Offenbarung 2 heißt es immer wieder, gedenke, wovon du gefallen bist und richte dich danach, korrigiere, nimm Kurskorrekturen vor. So viele Gemeinden sind zum Jammerhaufen geworden. Und die Bibel sagt, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht das und das tust, was ich dir sage, und Gott hat in den Sendschreiben zu jeder Gemeinde ganz was anderes gesagt, dann sagt er, ich will den Leuchter von ihrer Stätte stoßen. Und heute kannst du in ganz kleinen Asien pilgern, du wirst sehen, das war Ephesus, da war Smyrna, da war Thyatira, da war Laodicea, aber du wirst keine christliche Gemeinde in diesen Gegenden finden mehr. Keine bibelgläubige Gemeinde, der Leuchter ist weggestoßen. Sogar die Frage, gibt es überhaupt noch Gläubige in dieser Gegend? Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, 1. Samuel 15, 11. Und, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Schweres Wort. Bei so einem Ungehorsam ist das Eingreifen Gottes eine Notwendigkeit. Also ich rede vom Eingreifen Gottes. Weißt du, nicht nur, ach meine lieben süßen Engelchen und Kindlein und Babys und Säuglinge. Weißt du, ich habe wieder dich. Und es ist doch gut, wenn Gott uns was sagt. Also ich bin nicht böse. Also am Anfang, als Gott mit mir anfing zu reden und so weiter, habe mich so entsetzt. Ich gesagt, mein Gott, ich vergehe. Aber ich habe wieder dich. Und das ist sogar positiv. Ich bin froh, dass er was gegen mich hat und mir freiweg sagt, Johannes, das und das stimmt nicht. Ich kann Korrekturen vornehmen. Und das mache ich auch. In dem Moment, wo Gott mir sagt, das und das ist in meinem Leben los, dann korrigiere ich mein Leben. Das ist kein Problem. Schlimm ist, wenn er mir nichts sagt und nichts mehr sagt und nichts mehr zu sagen hat und nichts mehr sagen kann. So wie die Leute vor der Sintflut, dann wartet das Gericht auf mich und sie ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Das ist Katastrophe. Aber solange er mit mir noch spricht, und sagt, ich habe wieder dich. Das nächste Mal, da denke ich, jetzt habe ich auch wunderbar gemacht. Und dann sagt der Herr, nein, bleibe demütig. Mach das und mach das und mach das nicht und mach jenes nicht. Gott will also eine Wurzeltherapie bei dir und bei mir anfangen und dann gibt er uns eine zweite Chance, so damit wir umkehren können, demütig sagen, Herr, ich habe mich versündigt an dir, bitte verzeih mir, ich korrigiere die Sache, jetzt bringe die Sache in Ordnung. Gott will dich aus dieser belagerten Stadt rausbringen. Seine Engel sind gebunden auf den Tag und Stunde und warten, bis er die Erlösten befreien kann. Das ist auch ein Eingreifen Gottes. Weißt du, wir müssen bereit sein, wenn die Entrückung stattfindet, und die kann jeden Augenblick stattfinden. Die kann jeden Augenblick stattfinden. Jeden Augenblick. Und bist du bereit? Wie sieht es bei dir aus? Hast du bewahrt und beherzigt die Worte Gottes? Bist du schon getauft? Bringst du den Zehnten, was du tun solltest? Hast du schon allen vergeben, wieder gut gemacht, so weit wie möglich? Hast du dich von allem getrennt, was nicht göttlich ist? Bist du aus Babylon schon geflohen? Die Bibel sagt, flieht aus Babylon, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden. Das Gericht kommt über diese Hure Babylon, diese abgefallene Christenheit. Wenn Gott handelt, dann musst du dort sein, wo Gott wirkt und wo Gott dich haben will. Und damit du nicht bei denen bist, wo Gott straft, verstehst du, wo Gott Feuer vom Himmel fallen lässt. Du darfst nicht in Sodom bleiben. Du musst aus Sodom raus, damit Gott dich retten kann. Und Gott will dich mit Macht rausziehen und er zieht und schleppt dich ab und sagt, da weißt du, unser Lot wäre am Ziel gut angekommen, aber unser Bruder Lot sagt, ich bin ein alter Mann, ich kann nicht mehr das so rennen, wie du Engel willst. Und so weiter. Weißt du, wenn Gott will, dass du zum Berg raufkommst, dann sollst du zum Berg der Rettung gehen. Aber Herr, da drüben ist so eine Stadt, Soa heißt es, lass mich lieber in diese Stadt fliehen. Und Gott erlaubt ihm sogar, dass er in diese Stadt flieht, aber bringt nichts durch. Und wir haben immer so viel Ausreden und Entschuldigungen. Ich bin zu schwach, Herr. Ich habe Asthma. Ich habe Rheuma. Ich habe dies. Ich kann das nicht, Herr. Ich bin nur Frau und ich bin nur ein Arbeiter. Ich habe kein Geld. Entschuldige dich nicht und rede dich nicht aus. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann will er dich auch dorthin bringen. Mit Asthma und ohne Asthma. Mit Rheuma und ohne Rheuma. Gott sagt, geh aus. Und wenn er sagt, geh aus, dann geh aus. Geh aus den toten Kirchen, solange es noch Zeit ist. Solange es noch möglich ist, damit du nicht das gleiche Schicksal erleidest, was die erleiden werden. Geh aus dieser verderbten Gesellschaft, beteilige dich nicht daran. Weißt du, Gott will sein Volk rausholen und wir sind mittendrin beim Rausholen. Geh aus von all diesen teuflischen Organisationen, Einweihungen. Weißt du, auch wenn das Rindvieh noch so fett ist, du hast dort nichts verloren. Schon das Rindvieh nicht. Saul sagte, das ist doch gut. Das ist doch für den Herrn, ich werde dem Herrn opfern. Hast du schon ganz getan, was Gott wollte? Habakuk Kapitel 3, Vers 13. Gott zieht aus, um sein Volk zu retten und seine Gesalbten zu helfen. Vom Haus der Ruchlosen schlägst du das Dach weg und legst die Fundamente frei bis hinab auf den Felsen. Eigentlich bis zum Hals, muss es heißen. Also, du machst einen Großputz. Und dann Vers 15. Gegen die Ruchlosen, mit deinen Pfeilen durchbohrst du den Kopf der Krieger, die heranstürmen, um uns zu verjagen. Sie freuen sich schon voll Übermut in ihrem Versteck, den Armen, eigentlich dich und mich, zu fressen. Und ich zitterte am ganzen Leib, als ich hörte, als ich den Lärm vernahm, und ich schrie zu dir, Herr. Und dann begann Gott für sie zu kämpfen. Immer wenn Kinder Gottes schreien in der Not, greift Gott ein. Mitten in der Sturm. Herr, siehst nicht, wir verderben Jesus im Schiff. Und er steht auf und stillt den Sturm. Und der Seher hier, Habakuk, sagt weiter: Doch in Ruhe erwarte ich den Tag der Not. Wenn du weißt, Gott ist mit mir, dann leg dich schlafen. Dann leg dich schlafen, auch wenn die Wachen schon die Messer wetzen. Doch in Ruhe erwarte ich den Tag der Not, der dem ganzen Volk bevorsteht, das uns überfällt. Zwar blüht noch nicht der Feigenbaum, an den Reben und so weiter hängt noch nichts und da ist noch nichts zu ernten, im Stall steht noch kein Rind. Dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter. Weißt du, da brauchst noch keine Zeichen und Wunder. Du freust dich, du weißt, ich bin richtig, ich lebe richtig, ich wandle richtig, ich bete richtig, ich diene Gott richtig, ich bin demütig vor dem Herrn und Gott wird mir helfen. Vers 19, Habakuk 3. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie die Füße der Hirsche und lässt mich schreiten auf die Höhen hinauf. Auf meine Höhen, deine Höhen. Und es ist interessant, da heißt es nicht nur auf den Höhen, sondern richtig übersetzt heißt es auf meine Höhen. Du hast auch eine Höhe. Du sollst den Höhepunkt deines Lebens erreichen. Das ist, wozu du geboren bist, wozu du bestimmt bist. Auf deine Höhe. Nicht ein Maulwurfhügel, sondern deine Höhe. Weißt du, was deine Höhe ist? So 6000er. Halleluja. Wenn du mit Gott im Bund bist, wenn er dein Partner ist, wenn du zu ihm und er zu dir steht und du zu seinem Volk gehörst, dann wacht Gott über dich. Habakuk 1, Vers 5. Gott sagt: Seht auf die Völker, schaut hin, schaut und erstarrt, denn ich vollbringe in euren Tagen Taten, Taten der Rettung. Ich vollbringe. Das ist Eingreifen Gottes. Dann stehst du und staunst nur, mitten in der Krisenzeit, mitten im Verderben. Du hörst auf den Alarm, den Gott gesagt hat, jetzt weg in den Keller. Und dann bist du im Keller noch, bevor die anderen den Keller überhaupt gefunden haben oder daran gedacht haben. Wir sind in einer kritischen Zeit, Leute. Vor uns liegt eine böse Zeit, Zeit der Anfechtung etc. Satan begehrt euer. Und Gott erlaubt Anfechtung, das hat auch Gott zugelassen, damit die Echten von Unechten getrennt werden, die Faulen von den Guten. Spreu vom Weizen. Und wir leben mitten in dieser Trennung, wo Dumme und Kluge getrennt werden. Der kluge Baumeister und der törichte Baumeister. Gott trennt Lüge von Wahrheit, Licht vom Finsternis. Und er bringt dich in einem Zustand des Friedens. Mir ist wohl in dem Herrn. Du kannst im Herrn ruhen, bist im Herrn geborgen sein. Im Zustand der Gelassenheit. Und weißt, im richtigen Moment, 5 Sekunden, 1 Sekunde vor 12 wird Gott mich erlösen. Wenn du das weißt, wirst du nicht verzweifeln. Wenn Gott dir seine Zusage gegeben hat, dann kannst du sicher sein. Ich habe eine kleine Geschichte und damit höre ich auf. Wir haben eine Teestube in Süddeutschland, in Stuttgart gehabt, eine der ersten Teestuben, Jesus Center. Und ich habe meinem Kassierer gesagt, hör mal, wir werden auf der Stelle kündigen, wenn wir das Geld nicht mehr haben zu bezahlen. Als Zeichen vom Herrn, wenn das Geld nicht mehr fließt, ist auch ein Zeichen, Gott will es nicht. Das ist also, da hat Gott was anderes für uns vor, aber wir nehmen es aus der Hand Gottes, solange die Mittel da sind, will es Gott. Wir haben 3 Etagen Teestube gehabt, also wir haben sehr viel dort in Stuttgart Vogelsangstraße, da unser Zentrum gehabt, wunderbare Dinge erlebt. In den ersten halben Jahr 80 Leute sind von der Sucht frei geworden durch Gebet und Fasten und was weiß ich, was da war. War eine tolle Zeit. So, eines Tages ruft mich mein Kassierer an: Bruder Matutis, wir müssen kündigen. Es ist der letzte des Monats, ist glaube ich so Februar gewesen, Februar war ein kurzer Monat, also Februar oder März, einer dieser 2 Monate war es, auf jeden Fall, wir müssen kündigen, wir haben kein Geld, das Geld ist nicht da. Ich habe gesagt, Erich, Gott hat uns gesagt, es ist seine Sache und er wird für seine Sache sorgen und wenn wir treu sind, wenn wir Gottes Willen tun und wenn wir Gott gehorchen und keine Sünde in unserer Mitte ist, Gott wird uns segnen. Programmatur ist, es ist 11 Uhr, wir haben immer noch kein Geld. Und es ging dann permanent. Alle paar Minuten klingelt bei mir das Telefon und mein Bruder Erich ist am Telefon. Bruder Matthäus, wir müssen kündigen. 5 oder 10 Minuten vor 12 ruft er an, also ich schreibe schon die Kündigung. Ich habe gesagt, Erich, es ist noch nicht 12 Uhr. Wir warten. Und Punkt 12 Uhr ruft er mich an und sagt, Johannes, wir müssen kündigen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben vom Herrn das Zeichen, also das Geld ist nicht da. Und es hat uns damals so 1300 Mark, Deutschmark, als noch diese Markwährung, etwa 1300 Mark noch gefehlt, das ist viel Geld gewesen zu dem Zeitpunkt, gefehlt und wir haben nicht dieses Geld da. Und ich will kündigen, ich habe gesagt, Erich, ich gebe es nicht auf, wir vertrauen Gott bis zuletzt. Und während er dann mit mir telefoniert, klingelt es an der Tür. Dann kommt doch einer im Morgenmantel und Pyjama angefahren, etwa 30 Kilometer aus dem Remstal und sagt, er konnte die ganze Nacht nicht schlafen und er muss das heute noch loswerden und weiß wie viel? 1300 Mark. Und er sagt, guck mal, ist Gott nicht treu, wenn wir treu sind? Manchmal prüft Gott, bis geht nicht mehr, bis zum Äußersten, aber wenn du mit Gott im Reinen bist, kannst du schlafen gehen. Er sagt, Erich, leg dich ins Bett. Nein, unser Bruder war sehr perfektionistisch, sehr exakt und sehr zuverlässig. Und von dem Moment wussten wir, solange Gott will, werden wir da drin bleiben. Und deshalb, Geschwister, so wichtig, dass wir wissen, ich bin im Willen Gottes. Ich bin in seiner Hand, ich bin in seiner Gnade und ich kann nicht tiefer fallen als in seiner Hand. Und seine Hand fängt mich auf und ich werde getragen von guten, wunderbaren Mächten. Ich werde getragen, versorgt. Gott greift ein, nicht wenn du möchtest, dass er eingreift, sondern wenn seine Stunde gekommen ist. Und manchmal, also er lässt so zappeln. Oh Herr, 1 Minute vor 12, 5 Sekunden vor 12, aber Punkt 12 Uhr ist er da. Meine Lieben, das war für uns so eine Glaubenserfahrung. Und du brauchst solche Glaubenserfahrungen. Dann stehst du nachher und sagst, mit Gott gehe ich durch dick und dünn. Und ich weiß, mein Gott wird mich nicht in Stich lassen. Und ich darf dir heute Abend sagen, dein Gott lässt dich nicht in Stich, wenn du wahrhaftig bist, wenn du rein bist, wenn du ehrlich bist, wenn du Gott treu und gehorsam bist und wenn du demütig, ich weiß nicht, warum ich heute auf die Demut mich festgenagelt habe, aber wenn du demütig vor dem Herrn bist, ist egal, was die Leute denken, was die Leute schreiben, was die Leute vermuten und so weiter, bleib demütig, du bist unter Gott und du bist in guten Händen. Lass uns aufstehen. Gott ist ein guter Gott, Halleluja, und Gott will dich durchtragen. Durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgetragen? Und er will dich heute durch diese Zeit, wo du gerade stehst und du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber mit Gott geht's weiter. Vater, ich segne meine Geschwister, die heute Abend in irgendeiner Situation sich befinden und vielleicht nicht weiter wissen. Du weißt es, an Mitteln und Wegen fehlst du nicht. Und du wirst im richtigen Moment eingreifen. Als dieser Petrus fast unterging, hat er nur Herr, hilf gerufen und du hast eingegriffen. Herr, und ich danke dir, dass du immer, wenn Menschen zu dir schreien, zu dir rufen, Herr, du greifst ein. Wenn du eine Not hast, streck deine Hand zum Himmel und wink dem Himmel zu und sag, Herr, ich brauche dein Eingreifen, ich brauche ein Wunder von dir, ich brauche deine Hilfe und ich mache alles, was du sagst. Herr, ich will dir gehorchen, auch wenn du jetzt im Augenblick nicht alles verstehst, aber Herr, trotzdem, ich will dir gehorchen und ich will mich an dir halten. Und du bist meine Hilfe, meine Zuflucht, meine Stärke, meine Kraft, mein Leben, meine Hoffnung, meine Zukunft. Halleluja, Halleluja, danke Gott, wink ihm zu und bleib in der Gegenwart Gottes und sag, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich höre nicht auf zu beten, ich höre nicht auf zu glauben, bis ich nicht das Wunder erlebe, das du mir versprochen hast. Halleluja, und du musst wissen, dass es Gott ist, der mit dir geredet hat. Und du musst es wissen, dass du auf dem Weg Gottes bist, nicht wie Biliam und nicht wie Jonah, sondern dass du so auf dem Weg Gottes bist wie Jesus und sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Ich muss das tun, was Gott von mir will. Fang an, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Tu den Willen Gottes und dann tut Gott deinen Willen. Und dann erfüllt er deine Wünsche und deine Träume und deine Visionen und deine Pläne. Halleluja, Halleluja. Vater, ich segne meine Geschwister jetzt ganz besonders in diesem Moment. Lob und Dank. Herr, und du segnest auch jetzt die Gaben, die wir jetzt dir bringen. Und wir möchten einfach auch da deinen Willen tun. Herr, du segnest dein Volk. Auch hier die Gemeinde in Berlin segnest du. Halleluja. Und du wirst den Fresser und den Räuber und den Rost und den Dieb fernhalten von deinen Kindern. Wir geben dir den Zehnten. Wir geben dir unser Opfer. Wir geben dir unser Dank. Wir geben dir unsere Lobpreisung. Und du wirst uns über Bitten verstehen. Segnen. Das ist dieser wunderbare Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.